Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett, dem Podcast mit Christoph
und Sandra.
Hallo Sandra.
Hallo Christoph.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um endlich mal wieder eine Sonderfolge aufzunehmen. Das bedeutet, wir wollen nicht nur über ein Spiel sprechen, sondern heute sogar über bis zu 10 Spiele. Ich sag vorsichtig bis zu, weil wir beide voneinander nicht wissen, was wir so ausgewählt haben. Und zwar sprechen wir über unsere liebsten Solo-Spiele und jeder von uns hat 5 Stück sich ausgewählt.
Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass wir keine Überschneidung haben.
Oh, da bin ich gespannt. Wir werden sehen. Wie ist es denn? Hast du denn vor allem reine Solo-Spiele in deiner Liste oder hast du eher Mehrpersonenspiele ausgewählt, bei denen ein Solo-Modus mit dabei ist oder vielleicht auch erst nachträglich geschaffen wurde? Gibt's ja durchaus auch.
Ich habe tatsächlich nur ein reines Solo-Spiel drin und so ein halbes, wobei ich gemerkt habe, so in der Auswahl hat die letzten Wochen auch stark geschwankt. Am Anfang waren, glaube ich, 4 reine Solo-Spiele drauf und dann hat sich das doch so nach und nach verschoben wieder, weil ich gemerkt habe, dass es doch dann zum Teil die anderen Spiele sind, die mir da mehr Spaß machen im Spielen oder die ich tatsächlich auch öfter spiele.
Oder müssen wir später dann auf jeden Fall drüber reden, was bei dir rausgefallen ist?
Ja, ich habe noch so meine Nummer 6 bis 10, wobei da sind auch nicht so viele, ist auch nur ein reines Solospiel dabei. Die sind bei mir tatsächlich überwiegend rausgefallen, aber ich schätze, das eine oder andere findet sich dann wahrscheinlich auch bei dir. Wie sieht es bei dir aus von der Gewichtung her?
Ja, ich habe 2 reine Solospiele und dann noch 2, die zumindest sehr solo mitgedacht sind, würde ich sagen. Genau, und 1, das wirklich ein Mehrpersonenspiel ist, das auch einfach einen Solo-Modus mit dabei hat.
Ich habe, um jetzt die Frage doch mal vorwegzunehmen, in meiner Auswahl kein Roll and Ride. Und letzt hatte irgendjemand zu mir gemeint, das wäre ja eigentlich prädestiniert für Solo-Spielen. Ich habe mir dann echt überlegt, dass ich die tatsächlich eher selten Solo spiele. Vielleicht auch, weil mein allerliebstes Roll and Ride ein kooperatives ist, nämlich Safe House. Wie ist es bei dir? Sehen wir nachher auf deiner Liste ein Roll and Ride?
Auf der Liste sehen wir kein Roll and Ride diesmal.
Auch nicht.
Ich habe auch gerade überlegt, wie das bei mir eigentlich ist, ob ich da welche Solo spiele. Mir fallen jetzt spontan 2 ein, die ich schon Solo gespielt habe, eben auch Safe House. Das hätte ich tatsächlich vergessen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Das habe ich aber, glaube ich, auch noch hier. Könnte ich eigentlich mal wieder machen.
Das mag ich kooperativ tatsächlich halt lieber. Da finde ich dieses gemeinsam Fliehen irgendwie schöner, wie das allein zu spielen.
Na, dann sollte ich das vielleicht mal testen. Das ist, wenn, dann auch sehr lange her, dass ich das mal gemacht habe mit jemand anderem zusammen, falls überhaupt. Genau, und sonst Railroad Inc. habe ich mal noch 1, 2, 3 Mal Solo gespielt. Hat mich aber mittelfristig einfach nicht wirklich umgehauen. Weder Solo noch mit mehr Spielern. Das ist nett, aber mehr halt auch nicht für mich.
Ja, ich kann so ab und zu mal Welcome to Solo spielen oder auch ganz schön clever, weil ich das in der App habe, aber mache ich eigentlich eher selten. Und das habe ich dann jetzt auch in Vorbereitung gemerkt, dass dadurch, dass Boardgame Arena und Yukata so viele Spiele jetzt online haben, mein Solo-Spielen tatsächlich zurückgegangen ist, weil es dann halt doch mehr Spaß macht, wenn man mit irgendjemand dann, wenn es nur online ist, spielen kann. Man natürlich auch nicht aufbauen muss, wenn man den Online-Zugriff hat.
Ja, das geht mir tatsächlich auch durchaus so, weil ich, also du sprachst gerade ganz schön clever an. Ist auch sowas, was ich in der App eine Zeit lang alleine gespielt habe. Auch sonst gehe ich aber wirklich viel auf digital eher und spiele dann zum Beispiel mit dir lieber mal was so zusammen. Also ja, ich nenne jetzt noch keine Namen besser. Das können wir dann später vielleicht noch tun. Aber da gibt es durchaus den ein oder anderen Vertreter, auch den ich auch solo spielen könnte und vielleicht auch ab und zu solo spiele. Aber oft spiele ich die dann doch lieber zu zweit oder vielleicht auch zu dritt oder viert sogar mal. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so solo-lastige Spiele dann doch in meiner Liste habe eher.
Ja, vielleicht ist es bei mir der Grund, dass es weniger solo-lastige Spiele sind, dass ich wirklich so jetzt überlegt habe, was ich die letzten Jahre am häufigsten solo gespielt habe. Und dass sich da dann doch so ein paar rauskristallisiert haben. Und das dann eher Mehrpersonenspiele waren mit einem Solo-Modus eben.
Ja, ich habe tatsächlich viele, die ich eine Zeit lang gerne Solo gespielt habe, dann rausgeschmissen, weil ich sie einfach so lange schon nicht mehr gespielt habe. Da werde ich nachher auch mal noch ein paar nennen. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht kommen wir jetzt aber mal zur Sache und fangen mit deinem ersten Spiel an. Was meinst du?
Ja, du bist neugierig, ne?
Absolut.
Ich fange jetzt ja mit einem Spiel an, welches du garantiert auch auf meiner Liste gesehen hast. Das jetzt auch hier im Podcast schon mehrfach genannt wurde in früheren Folgen. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht mal so viel zum Spiel dann auch sagen. Und zwar hatten wir es in Folge 4 und in Folge 14 in unserer Lost in Space Sonderfolge habe ich das Spiel auch schon mit in meine Top, weiß gar nicht, was wir da hatten, auch 5.
Ich glaube 3.
Also dann war es da auch in meiner Top 3 und es ist tatsächlich auch, ja, ich würde sagen, immer noch eins meiner Top 3 Lieblings-Solo-Spiele, Terraforming Mars.
Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn du es nicht genannt hättest.
Ja, ich dachte, ich nehme es an Anfang. Das war wahrscheinlich sowieso klar, dass das mit draus ist. Ich habe das so oft solo gespielt. Ich habe das ja auf jeden Fall mehr solo gespielt als im Mehrspielermodus. Für mich ist es tatsächlich immer noch eine Umstellung, wenn ich das dann mal wieder gegen Gegner spiele, weil man dann doch ein bisschen anders spielen muss. Für alle, die es nicht kennen, der normale Solo-Modus ist so, dass man eben den 14 Runden den Mars lebensfähig gemacht haben muss. Das heißt, die Bedingungen, die eben ansonsten das Spielende auslösen, die muss man in 14 Runden geschafft haben. Und ich glaube, ich mag Solo daran, dass ähnlich wie bei Arche Nova es da weniger aufs Kartenglück irgendwie ankommt. Oder es ist nicht so entscheidend oder nicht so frustrierend. Wobei ich das bei Terraforming Mars, dadurch, dass man Karten draften kann, immer noch so ein bisschen ausgewogener finde als bei Arche Nova. Und dieses Jahr schaffe ich es, kriege ich mich so organisiert, dass ich das wirklich in 14 Runden hinkriege. Ja, macht mir immer noch Spaß. Ich habe ja einmal eine Challenge gemacht, der Art, dass ich mit jedem Konzern einmal eben gewinnen wollte. Was dann auch recht gut funktioniert hat.
Respekt.
Und das Gleiche steht jetzt im Endeffekt noch mit den Erweiterungen auch aus, aber müsst's mal wieder rausholen, Solo. Hab's jetzt ein bisschen länger nicht gespielt, aber musste auf jeden Fall in meine Top-Liste.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich hab's ja immer noch nach wie vor nie am Tisch gespielt, sondern nur in der App und da auch nur den Mehrspielermodus, entweder unter anderem gegen dich oder dann im Zweifel auch mal gegen die KI einfach, aber dann doch nie auf den Solo-Modus gewechselt. Finde ich aber durchaus reizvoll, auf jeden Fall, auch im Solo.
Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, ob es erschienen ist. Es war angekündigt zumindest ein Solo-Modus mit einem Bot, der dann so ein bisschen Mehr-Personen-Spiel-ähnlicher eben ist, aber brauche ich glaube gar nicht. Also ich muss halt so kein Bot bedienen sozusagen, sondern ich spiele einfach Runde für Runde und es ist nach den normalen Regeln. Mir reicht das voll und ganz, muss ich sagen. Und solo spiele ich es tatsächlich auf dem Tisch, weil ich die App leider nicht so gelungen finde generell. Also wenn ich solo spiele, dann hole ich mein Spiel auf den Tisch.
Ja, das verstehe ich gut. Ist eben doch auch noch manchmal was anderes, finde ich, ob man jetzt eine App nimmt und bedient und das eher so schnell runterspielt. Der trifft übrigens auch auf sowas wie Boardgame Arena zu. Oder ob ich das Spiel dann doch einfach vor mir habe. Einerseits, weil ich die Haptik dann habe. Das finde ich immer noch, ist für mich ein Grund, Spiele dann auch mal solo zu spielen. Oder auf der anderen Seite, neben der Haptik ist dann auch noch dieses, dass die Übersicht einfach, finde ich, am Tisch oft noch eine andere ist. Also je einfacher das Spiel ist, Stichwort ganz schön clever zum Beispiel, umso eher lässt sich das dann natürlich auch als App ganz ähnlich spielen wie am Tisch, aber es gibt dann halt doch so Spiele, je komplexer es dann auch wird, umso eher will man die dann irgendwie vor sich haben, drüber nachdenken können und auch einen Überblick über das haben, was da am Tisch liegt und nicht irgendwie sich durch gefühlt 3 Seiten Handy-Display scrollen müssen.
Gut, du hast am Tisch noch nicht gespielt, aber man hat eine riesen Kartenauslage eigentlich dann am Tisch und kann das aber so schön nach den 3 verschiedenen Kartenarten sortieren, während man in der App ja die Karten gar nicht sieht. Also man hat mal nur angezeigt, man hat so und so viele Symbole oder so, aber man hat die Karten nie so im Blick. Man muss immer dran denken.
Ja, führt bei mir in der App auch gerne dazu, dass ich dann übersehe, dass ich mögliche Zusatzaktionen zum Beispiel habe, weil die halt in so einem Reiter versteckt sind, wo man zwar ihn eigentlich gut sehen könnte, aber das dann auch wirklich im Blick zu haben zwischen diesen ganzen anderen Symbolen, finde ich gar nicht so einfach und so übersichtlich. Insofern stelle ich mir da die Erfahrung auch echt am Tisch schöner vor.
Ja, also ich finde, da hat man am Tisch definitiv den besseren Überblick beim Spielen. Und der Aufbau ist jetzt auch nicht so lang, dass man da jetzt Stunden irgendwie aufbauen würde. Man muss nur Tonnen von Karten mischen, aber ansonsten.
Gut, das sind wir ja mittlerweile von vielen Spielen gewohnt.
Genau. Ja, ich glaube, mehr zum Spiel würde ich jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen wollen. Alle, die es nicht kennen, können ja, wie gesagt, Folge 4 und 14 sich anhören. Da rede ich, glaube ich, mehr als genug über Terraforming Mars und auch über den Solo-Modus. Ja, welches Spiel präsentierst du jetzt als erstes? Hast du eine Reihenfolge oder machst du das also von 5 auf 1?
Nee, also von 5 auf 1 habe ich nicht gemacht. Ich habe bei mir versucht, einfach eine Reihenfolge zu machen, die eine schöne Mischung ergibt und Dinge, die zu ähnlich sind, nicht gleich hintereinander zu packen. Wenn sich's ergibt, weil sich doch was doppelt zum Beispiel, dann ist das aber auch gar kein Problem, wenn wir die durcheinander werfen.
Es wird sich nichts doppeln.
Ich werde anfangen mit einem Spiel, wo das Thema Kartenmischen auch was ist, was ich damit irgendwie verbinde, nachdem ich dieses Spiel sehr gerne in der App dann doch auch spiele und ich irgendwann mal eine Rezension, ich glaube sogar bevor ich mir die App geladen habe, gelesen habe zu dieser App und in der Rezension hieß es, endlich fällt das nervige Kartenmischen weg. Und ein Stück weit verstehe ich das, ich fände es aber auch gar nicht so schlimm, nämlich bei Freitag von Friedemann Friese, das ich ursprünglich bei dir auf der Liste so ein bisschen erwartet hatte, weil du es manchmal eingeworfen hattest. Aber offensichtlich ja doch nicht, weil ich glaube, du bist sehr fest davon ausgegangen, dass es bei mir landen könnte.
Ich wäre schwer enttäuscht gewesen, wenn es bei dir nicht drauf gewesen wäre.
Ja, auch der einfache Pick am Anfang sozusagen. Genau, ist ein Spiel ab 10 Jahren, dauert offiziell ungefähr 25 Minuten, was, glaube ich, ganz gut, grob zumindest hinkommt. Und wie gesagt, ich spiele das sehr gerne auch in der App oder vor allem in der App, aber hin und wieder packe ich schon auch noch auf den Tisch, weil es eben auch manchmal schön ist, die Karten mischen zu können und da so ein bisschen die Auslage vor sich auszubreiten. Ja, worum geht's in dem Spiel? Wir sind, und das mag ich auch schon sehr gerne an dem Spiel, wir sind in dem Spiel nicht Robinson Crusoe, wie viele annehmen, die die Anleitung sich da nicht so genau angeschaut haben, sondern wir sind Freitag, bei dem Robinson Crusoe auf der Insel strandet und wir wollen Robinson wieder loswerden, weil er uns eben tendenziell auf die Nerven geht und uns da unsere einsame Insel verschandelt. Deshalb versuchen wir, diesen ja irgendwie schwachen und leicht dödeligen Typen irgendwie wieder fit zu machen und wieder auf See zu schicken, wo er dann in einem Finale auch noch gegen Piraten antreten muss. Und im Endeffekt ist es ja ein Solo-Deckbauspiel, kann man sagen. Also ein reines Solo-Spiel, bei dem wir mit einem sehr schlechten Deck, mit ja Nuller-Karten, ich glaube ein bisschen Karten mit Werten von 1 und 2 und auch einigen Minus-1-Karten starten. Und mit diesen Zahlenwerten müssen wir dann gegen andere Karten immer gewissermaßen antreten, die meistern und dann bekommen wir diese besseren Karten zu uns ins Deck und können so unser Deck verbessern. Gleichzeitig aber, wenn wir es nicht schaffen, das zu meistern, verlieren wir zwar einerseits auch Lebenspunkte, aber wir können gleichzeitig dann auch schlechte Karten aus unserem Deck loswerden, beziehungsweise schlechte Karten, die wir gerade gespielt haben. Und das mag ich an dem Spiel sehr gerne, dass man da einen starken Fokus auch drauf hat, schlechte Karten auch aus dem Spiel zu nehmen. Das gehört ja zu einem guten Deckbuilder irgendwie fast immer eigentlich dazu, dass man auch die schwächeren Karten vielleicht dann mal rausschmeißt, um besser zu werden. Aber da ist es sehr offensichtlich, dass es ein guter Weg ist, die auch loszuwerden. Und so muss man sich halt so seine Strategie zurechtbauen und gleichzeitig eben schauen, welche Karten will man denn überhaupt auch versuchen zu meistern. Es ist nämlich nicht so wie bei zum Beispiel Dominion oder zum Beispiel auch bei sowas wie Star Realms oder so, dass man immer eine Auslage hat, wo mehrere Karten liegen, die man einfach kaufen kann, sondern man bekommt immer 2 Karten, die deckt man auf und dann entscheidet man, welche von diesen beiden Karten will man denn jetzt angehen und die andere Karte kommt dann erstmal weg und die Karte, der man sich widmet, die muss man dann eben meistern und wenn man sie meistert, bekommt man sie ins Deck, wie ich schon gesagt hatte. Und ja, so kämpft man sich so durch das Deck. Es gibt dann auch mehrere Runden, über die das Spiel immer schwieriger wird und es steigert sich dann in so ein Finale, wo man eben gegen Piraten antreten muss. Ja, es ist nicht ganz einfach. Ich habe mittlerweile, es gibt im Brettspiel, also in der physischen Version, 4 Schwierigkeitsstufen. In der App gibt es sogar noch eine 5. Ich glaube, ich habe die mittlerweile auch alle mal geschafft. Es ist aber auch bei weitem nicht so, dass ich die jedes Mal schaffen würde. Ja, und man muss eben einerseits, glaube ich, schon eine gute Grundstrategie sich irgendwie erarbeiten, gerade so in den ersten Runden. Und dann gehört so eine Mischung aus Glück und auch den richtigen taktischen Entscheidungen einfach dazu, um dann auch wirklich durchzukommen. Man kann aber manchmal auch wirklich auf einen Kartenstapel treffen, der einfach echt nicht fair ist, würde ich sagen.
Schieb's auch immer auf die Karten, wenn ich mal wieder jämmerlich versage. Es stand tatsächlich am Anfang so mit auf meiner Liste, so auf Kippplatz, sage ich mal, und ist dann aber so im Laufe der Zeit doch wieder runtergefallen. Ich spiel's gern, also kann verstehen, dass du das drauf hast. Ich spiel's aber eher so immer mal wieder phasenweise. Also dann kann ich 2 Wochen jeden Abend eine Runde spielen und dann aber halt wieder ein Jahr lang gar nicht oder so. Es ist so keins der Solospiele, die ich so konstant irgendwie spiele.
Das geht mir aber auch ähnlich. Also ich habe da auch eher so ja Phasen, wo ich hin und wieder mal 1-2 Wochen lang die App spiele und dann aber auch wieder ein paar Monate lang vielleicht mal nicht und dann lieber irgendwelche anderen Sachen. Auch weil es nicht ganz so banal ist wie so das ein oder andere Handyspiel, mit dem man halt dann mal rumdödelt irgendwie, muss man ja auch zugeben, dass man das hin und wieder tut, sondern da muss man sich schon auch ein bisschen reindenken und ein Stück weit ist es auch, wenn man es dann oft genug gespielt hat, ist auch einfach mal wieder gut, wie bei den meisten Spielen für mich dann aber auch irgendwie und dann brauche ich auch mal wieder Abwechslung.
Ist aber von den reinen Solospielen, die ich hier habe, sicher eins, was auch mit am häufigsten dann auf den Tisch kommt, es nur nicht ganz in meine Top 5 geschafft hat.
Ja, kann ich aber auch verstehen.
Und ich habe es dann auch ganz nach hinten geworfen, also gar nicht mehr in die anderen 5, die ich noch nennen möchte, weil ich mir aber sicher war, dass du das sowieso mit drauf hast. Ich dachte, brauche ich da nicht doppeln, dann nehme ich lieber noch ein anderes mit rein.
Was hast du denn noch mit reingenommen?
Ich nehme jetzt mal eins, welches zumindest in einer gewissen Art auch schon im Podcast aufgetaucht ist. Und zwar in unserer Folge Lieber auf den zweiten Blick, also als wir so Spiele besprochen haben, die ja uns erstmal gar nicht interessiert hatten. und dann doch begeistert. Und zwar habe ich da über Arkham Horror geredet gehabt, über das Brettspiel und das Kartenspiel noch so ein bisschen. Und was ich aber tatsächlich am häufigsten spiele und was auch definitiv das reine Solospiel ist, was ich am häufigsten spiele, ist Arkham Noir. Gibt es mittlerweile 3 Fälle, die sind alle erstmal grundlegend gleich aufgebaut. Ist ein Kartenspiel, man hat so ganz grob einen Zugkartenstapel, der aus 5 Karten besteht und man muss immer diese erste Karte aus diesem Zugkartenstapel, mit der muss man spielen, hat da verschiedene Aktionsmöglichkeiten und das Ziel ist eben, diese Karten an offene Fälle anzulegen. Da gibt es so verschiedene Hinweissymbole an den Seiten der Karten, von Lupe über Buch über Totenkopf, und die Karten, die man aneinander legt, die brauchen einfach ganz simpel das gleiche Symbol, damit man sie da anlegen kann. Und die haben oben noch verschiedene Symbole, die Karten, und so ein Fall ist abgeschlossen, wenn er mindestens 5 verschiedene Hinweisarten, also 5 verschiedene Symbole oben hat. Und dann braucht man aber möglichst noch mindestens eine Karte zusätzlich, die so ein Puzzlesymbol hat, weil gewonnen hat man, wenn man 5 Puzzleteile eingesammelt hat. Und ja, hört sich einfach an, gibt aber natürlich dann noch so böse Effekte wie Stabilitätsverlust, und man darf eben nur einen bestimmten Grad an Stabilität verlieren, sonst hat man verloren, einen Zeitverlust. Wenn man zu viel Zeit benötigt, kommen neue Fälle, und wenn man irgendwann keinen neuen Fall mehr aufnehmen kann, hat man auch verloren. Also gibt da mehrere Möglichkeiten zu verlieren. Die Fälle 2 und 3, die haben im Vergleich zu Fall 1 noch so ein paar Extras. Fall 2 hat noch Wetterbedingungen mit drin, also da blitzt und stürmt es dann an manchen Stellen noch, und Fall 3 hat neben dem Puzzle-Modus eben noch so einen anderen Modus, und zwar muss man da Auftragskarten erfüllen, aber eben alle Auftragskarten, um zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, ich habe den ersten Fall gespielt, habe ihn auch noch hier. Ich habe es, glaube ich, 2-mal gespielt und beim ersten Mal irgendwie ganz viele Fehler gemacht. Ich weiß allerdings nicht mehr welche, und habe es dann, glaube ich, noch ein 2. Mal gespielt. Das hat mir auch durchaus ganz gut gefallen, aber irgendwie hat es mich nicht so gefesselt. Deswegen liegt es bei mir mittlerweile wieder auf dem Verkaufsstapel. Aber ich kann voll nachvollziehen, dass einen das abholt. Also es hat einen echten Reiz. Mich hat von Anfang an die Grafik zum Beispiel sehr angesprochen. Also ich wollte das auch total gerne ausprobieren. Ja, irgendwie, glaube ich, überzeugen mich da andere Solospiele einfach mehr, die dann eher auf den Tisch kommen. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass ich das Spiel wirklich schlecht finden würde oder so, sondern fand es schon eine gute Erfahrung auf jeden Fall.
Ich habe in Vorbereitung, habe ich es jetzt ein paar Mal mehr gespielt und auch mal so alle 3 verschiedenen Fälle hintereinander, und habe das dann auch einem Freund erzählt, der meinte, boah, er hat es mittlerweile aufgegeben, er hat immer verloren. Ging mir am Anfang aber auch so, bis man so ein bisschen zumindest den Überblick hat, aber das ist ja oft mal so, was man machen muss, aber ich gewinne auch bei weitem nicht immer. Finde jetzt auch so diesen 2. Fall mit dem zusätzlichen Wetteraspekt noch ein bisschen besser als den ersten. Beim 3. habe ich jetzt diesen Auftragskartenmodus noch nicht gespielt, weil da bin ich jetzt 2-mal schon am anderen Modus gescheitert. Der ist in sich auch nochmal so ein bisschen schwieriger. Ja, und obwohl das eigentlich so eher nicht mein Artwork ist, finde ich die Grafik da tatsächlich auch passend. Und im 3. Fall wird so manches noch so ein bisschen lila. Das kommt dann noch so ein bisschen horrormäßiger daher. Das finde ich auch echt gut gemacht.
Ja, im ersten Fall noch finde ich, also was mir da gefällt, ist diese Mischung quasi aus diesem Film-Noir- Farbgebung und auch so ein bisschen die ganze, ja halt der Klamottenstil und solche Dinge. Und auf der anderen Seite aber schon eben dieser Horror-Touch, der dann schon mit reinkommt, finde ich ganz gelungen. Auch weil ich für die Horror-Elemente normal gar nicht so zugänglich bin. Deswegen glaube ich, ja, ist dieser Film-Noir-Touch eine gute Ergänzung für mich.
Ja, ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, ob ich das Spiel überhaupt, weil ich habe es geschenkt gekriegt, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich es mir gekauft hätte oder auch die anderen Fälle gekauft hätte, wenn ich nicht parallel mit Rollenspiel angefangen hätte und eben auch Cthulhu-Spiele und da so ein bisschen Bezug habe. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass es Leute gibt, die da gar nichts mit anfangen können. Aber bei mir auf jeden Fall das reine Solospiel, was am häufigsten auf den Tisch kommt.
Ich würde auch sagen, auch wenn ich jetzt selbst nicht der Riesenfan bin, aber wer mit dem Cthulhu-Thema und mit Solospielen was anfangen kann, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken.
Ja, und gern so ein bisschen knobelt, sage ich mal. Also überlegt, ja, was mache ich jetzt mit welcher Karte, was hat das für Konsequenzen und wie schaffe ich es?
Und ich finde ja auch eigentlich ganz gut, also dieses, was du gesagt hast, was manche dann auch stört, dass sie am Anfang so gar nicht gewinnen, finde ich, macht so Solospiele, also so reine Solospiele, durchaus auch ein bisschen aus, einfach, ja, weil man halt erstmal sich so eine Grundstrategie erarbeiten muss und dann erst eigentlich so richtig gewinnen kann, ja. Also es muss natürlich nicht so sein bei Solospielen, aber gerade diese knobligeren, da finde ich auch das Erlebnis, sich in das Spiel reinzuarbeiten, eigentlich immer ganz schön.
Ich auch, definitiv. Und das hat's, finde ich, für mich dann auch mit Freitag gemeinsam.
Ja, das stimmt wohl.
Ich glaube, bei beiden, wenn ich da die ersten zwei Partien gewonnen hätte, hätte ich die beiseite gelegt und das wäre es gewesen. Also, weil dann so dieses Erlebnis irgendwie fehlt.
Ja.
Oder auch den, wie soll ich sagen, ja, man braucht keinen Denkprozess dann groß. Und das mag ich halt an Solospielen tatsächlich als ganz gerne, dass ich halt knobeln muss und überlegen muss, wie mache ich was am besten.
Das ist eine gute Überleitung zu meinem nächsten Spiel, wenn ich dir da reingrätschen darf, außer du hast noch was zum Arkham Noir.
Nee, ich war eh fertig, dann leite mal über.
Genau, weil das ist ein Spiel, bei dem ich auch den Knobelaspekt einfach gerne mag, auch wenn es was ganz anderes ist, nämlich spreche ich von Oranienburger Kanal, das wir auch vor noch gar nicht so langer Zeit, auch hier im Podcast schon mal in einer Folge besprochen haben, also in einer Folge, die sich ganz dem Spiel gewidmet hat. Ist eben ein Spiel für ein bis zwei Personen und von Uwe Rosenberg. Ja, was machen wir da? Wir haben im Endeffekt vor uns einen Plan liegen, man könnte sagen, sowas wie eine leere Wiese mehr oder weniger, auf der wir versuchen, über Worker-Placement-Mechanismen ein schönes Industrieviertel aufzubauen mit Wegen, mit Gebäuden und auch mit Brücken. Und so versuchen wir, Effekte, die Gebäude mit sich bringen, auszunutzen und das Wegenetz möglichst sinnvoll zu bauen, weil diese Wege auch verschiedene Wegarten sind. Also da gibt's zum Beispiel einen Kanal, da gibt's eine Straße, da gibt's ganz einfache Wege und so weiter. Und so versucht man, Effekte auszulösen bei den Gebäuden. Wenn man die eingerahmt hat mit Wegen, kriegt man quasi den Bonus, der dann da drauf steht, unter anderem. Und mit diesem Bonus kann man dann wieder mehr Dinge machen, kriegt mehr Geld, kriegt mehr Punkte, was auch immer. Und was ich daran so besonders mag eigentlich, ist die Tatsache, dass die Varianz da einfach auch sehr hoch ist, weil es ganz verschiedene Decks gibt. Im Grundspiel waren zwei Decks schon dabei, man konnte sich aber noch weitere Decks mit dazu kaufen. Und ich mag sowas, wenn ich ein Spiel dann von ganz unterschiedlichen Richtungen nochmal entdecken kann, weil da jedes Deck so ein bisschen anders den Schwerpunkt legt, ein bisschen anders funktioniert. Und das hat's auch gemein mit einem anderen Spiel, das ich sehr gerne Solo mag, nämlich Nussfjord, und ehrlicherweise hat Oranienburger Kanal bei mir Solo auch Nussfjord so ein bisschen abgelöst, was nicht heißt, dass ich nicht Nussfjord manchmal noch raushole, aber Oranienburger Kanal ist irgendwie ja nochmal ein bisschen anders, vielleicht auch einfach, weil es noch neuer sich für mich anfühlt und deshalb hat es bei mir so ein bisschen den Vortritt bekommen, weshalb jetzt Nussfjord auch nicht mit auf der Liste gelandet ist.
Spannend. Ich hatte mich bei drei Spielen bei dir eigentlich festgelegt und da war Nussfjord auf jeden Fall mit dabei. Siehst du mal.
Ja, damit habe ich gerechnet.
Genau, deshalb hast du es nicht genommen, ne?
Genau. Nein, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen einfach oder ja doch bei der Liste allgemein drauf geachtet, ob das Spiele sind, die ich im Moment gerne rausholen würde. Und da hole ich im Moment wirklich einfach lieber Oranienburger Kanal. Wobei, wenn ich jetzt schon wieder über Nussfjord rede, dann kriege ich schon auch wieder ein bisschen Lust, muss ich gestehen. Was ich vielleicht noch kurz ergänzt, was ich auch sehr gerne daran mag, ist eben, damit habe ich ja eingeleitet, wirklich diese Knobelei, die man dann hat. Also in welcher Reihenfolge baue ich jetzt erst die Wege oder will ich erst ein Gebäude legen und umschließe ich erst dieses Gebäude mit Wegen oder jenes Gebäude und so weiter. Das ist auch total auf Optimierung ausgelegt. Das kann man super zu zweit spielen. Das kann man aber halt total gut auch alleine machen. Und ich mag auch durchaus bei so Spielen, wenn es dann so ein festgelegtes Ende hat, das ist dort auch so, es ist ganz klar, welche Runden an Zahl man hat und man versucht halt in der Zeit einfach was möglichst Gutes aufs Tableau zu bringen sozusagen und das gefällt mir einfach, macht mir Spaß. Ich knobel sehr gerne, wird man auch noch bei anderen Spielen heute merken.
Ja, nicht nur du, wird man auch bei meinen Spielen, glaube ich, merken. Aber ja, Oranienburger Kanal ist bei mir im zweiten Schrank, den mache ich nicht so oft auf. Das war mir irgendwie gar nicht mehr so präsent, das Spiel, aber du hast recht, das hat echt einen schönen Solo-Modus oder spielt sich Solo. Genauso schön wie zu zweit.
Ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, wir haben es besprochen in Folge 24. Wer also da noch ganz tief einsteigen will, kann da sehr gerne auch nochmal nachhören.
Siehst du mal, jetzt haben wir 4, 14, 24. Das war doch sehr linear. Ja, mein nächstes Spiel ist tatsächlich auch ein Knobel-Tüftelspiel. Wer mich kennt oder wer zumindest hier Hörer der ersten Stunde schon ist oder der ersten Folgen auch, weiß, dass ich ein großer Simone Luciani-Fan bin. Muss aber gestehen, dass mir leider bei den meisten seiner Spiele der Solo-Modus zu anstrengend ist. Aber ein Spiel ist dann doch dabei, was ich gerne Solo spiele, was ich eigentlich, weil es extrem solitär ist, mittlerweile nur noch Solo spiele, weil das überhaupt keinen Unterschied macht, ob da jemand mitspielt oder nicht, weil jeder sowieso alleine vor sich hin puzzelt. Und das ist unser Spiel aus Folge 1. Und das ist jetzt auch das letzte Spiel bei mir, was schon mal in irgendeiner Form in dem Podcast vorkam. Es ist Newton.
Ah.
Ich weiß nicht, ich glaube, du hast es nie gespielt, oder?
Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe die Folge gehört. Also das wäre sowas, da hätte ich jetzt gesagt, das spiele ich total gerne mal mit. Das hatte ich jetzt solo so gar nicht auf dem Schirm gerade mehr irgendwie. Aber interessant.
Es ist tatsächlich ein extrem solitär, das Spiel. Und es ist sehr grübellastig und je nachdem, in welchen Runden man spielt, tut man sich da auch keinen Gefallen. Wir haben insgesamt 30 Aktionen in dem Spiel. Und zwar gibt es 6 Runden mit 5 Aktionen. Und so das Hauptspieltableau ist ein Studiertableau, wo man Bücher ins Regal stellen muss. Und für jede gefüllte Reihe und für jede gefüllte Spalte kriegt man auch nach jeder Runde in den Zwischenwertungen Punkten. Das heißt, das ist so eigentlich der Siegpunktmotor. Aber klar, die kriegt man nicht einfach so rein. Man braucht entweder die entsprechenden Bücherfarben auf den Karten oder man braucht gewisse Universitäts- oder Kultstättenmarker, damit man da Bücher reinlegen kann. Und eben auch 5 verschiedene Aktionen. Das eine ist Bücher ins Regal machen, das andere ist Lehrstunde nennt sich das. Da kann man eben auch sich aus einer Kartenauslage bessere Karten holen. Die dann eben, Karten sind immer zweigeteilt, man hat unten die Aktion und oben die Effekte, die Zusatzeffekte und die Starthand, die hat eben so gut wie keine Zusatzeffekte. Und dann kann man sich eben mit der einen Aktion bessere Karten holen. Es gibt eine Reisenaktion, wo man auf dem Reisentableau eben die Universitäten, Kultstädte und Städte anlaufen kann. Dann hat man noch Studenten zum Ausbilden, die laufen auf einem Technologiebaum. Das ist eigentlich im Prinzip dazu da, dass man eben weitere Boni kriegt oder Siegpunkte. Und Geld braucht man auch und dafür gibt es dann noch die Arbeitsleiste zum Arbeiten. Und der Kniff ist, dass ich am Anfang 6 Karten habe und ich spiele da 5 eben aus. Also alle 5 Aktionen plus eine Jokerkarte. Und nach der ersten Runde muss ich eine Karte unter mein Tableau schieben. Ein Symbol habe ich von Anfang an voraufgedruckt. Das ist auf jedem Tableau auch ein anderes. Und das heißt, ich kann dadurch zum Beispiel die erste Aktion, wenn ich das gleiche Symbol nehme, verdoppeln. Und insgesamt kann ich sozusagen alles auf einen Dreifachwert irgendwie mit Zweifel mit Geld steigern und habe dann eben eine höherwertige Aktion. Und so diese Frage, wann lege ich welche Karte darunter? Weil ich habe zwar dann die Aktion schon mal fest und kann sie im Zweifel verdoppeln, aber je nachdem geht der Bonus mir oben flöten. Und kann ich jetzt die Karte mit dem orangen Buch da drunter schieben oder brauche ich noch irgendwann dringlich dieses orangene Buch und in welcher Reihenfolge mache ich was? Da kann man ganz schön grübeln. Und wenn man es allein spielt, dann hat man eben auch wirklich alle Zeit der Welt, sich da Gedanken zu machen und optimal zu spielen. Und im Mehrpersonenspiel ist es einfach so, es gibt Bonusplättchen auf den allgemeinen Plänen, aber das ist jetzt, sag ich mal, wenn das 10 Stück sind, sind es viel. Und das ist das Einzige, wo man sich in Anführungszeichen drum schlägt. Also wenn da das weg ist, ist es weg. Ja, und gibt so 5, 6 Zielleisten. Da darf auch nur einer drauf, aber da erreicht man sowieso nie mehr als eine oder ich zumindest. Und von dem her gesehen ist es extrem solitär. Ich kenne auch einige Leute, die es genau deshalb nicht mögen. Aber es spielt sich solo halt wunderbar, weil es null abweicht von den Regeln. Also außer, dass ich ein paar Bonusblättchen weniger hinlege und eine Kartenhand anders nehme. Aber alles andere ist gleich. Und es ist halt dann ein reines Highscore-Spiel. Mhm. Das geht dann los von Analphabet bis Wissenschaftslegende. Also bis 40 Punkte ist man Analphabet und ab 121 ist man eine Legende. Ich war einmal mit 113 Punkten ein Genie.
Nicht schlecht.
Aber in meinem letzten Spiel hatte ich jetzt dafür nur 36 Punkte und bin als Analphabet vom Tisch. Also es ist schon auch davon abhängig, wie die Kartenauslage ist und was für ein Tableau man hat. Also da spiele ich auch nicht alle gleich gern. Aber ich spiele es nach wie vor wirklich sehr gerne. Hat sich seit Folge 1 gehalten bei mir im Regal und kommt doch öfter mal raus.
Ja, klingt gut.
Und ich würde es auch mit dir mal spielen, so ist es nicht.
Das kommt dann auf die lange Liste, aber würde ich tatsächlich gerne mal testen.
Ja, ich glaube, könnte dir gefallen.
Jetzt kommt noch die gemeine Frage, wie gut du deinen eigenen Podcast kennst. Weißt du noch, welches Buch du damals vorgestellt hast in Folge 1?
Boah, ich meine, es war ein Buch über Newton und Leibniz, aber ich komme nicht mehr auf den Titel.
Oh. Klingt auch nicht schlecht.
Aber ich kann ja mal nebenbei kurz spickeln. Mich jetzt tatsächlich interessieren. War irgendwie so halb biografisch auf jeden Fall. War gut. Genau, ich habe genommen von Thomas de Padova Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit. Und Micha hatte damals von Florian Freistetter, den man wahrscheinlich am ehesten aus diesem Astronomie-Podcast Sternengeschichten kennt, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Das klang aber auch sehr gut, das wollte ich mir auch immer mal noch zulegen.
Na, jetzt hast du wieder einen Grund.
Ich möchte auch noch erwähnen, dass der Zweitautor Nestore Magnone ist. Nicht, dass der jetzt vor lauter Liebe zu Simone Luciani runterfällt hier. Hat er nicht verdient.
Na, sehr schön. Vielleicht noch kurz eingeworfen für die Leute, die den Podcast noch nicht ganz so lange hören und deswegen gar nicht wissen, über was wir da eigentlich gerade reden. Der Podcast ist eben gestartet ohne mich, sondern mit Micha und mit Sandra. Und ihr hattet damals das schöne Konzept, dass ihr zusätzlich immer auch noch ein Buch oder ein anderes Medium, also ein Film oder so konnte es durchaus auch sein, der dann zum Thema des Spiels passte, noch vorgestellt habt. Was eine schöne Idee ist, was mich nur leider immer ein bisschen überfordert. Deswegen haben wir, als ich eingestiegen bin, leider beschlossen, das sein zu lassen, mir zuliebe.
Ja, ich bin aber heutzutage ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich nicht auch zusätzlich mich noch auf was anderes vorbereiten muss. Fand aber das Format tatsächlich auch wirklich sehr schön.
Dabei habe ich heute sogar mal wieder ein Buch fertig gelesen.
Siehst du mal. Können wir ja mal eine Sonderfolge machen. Buch und Spiel. Ja, und was ist dein nächstes Spiel?
Ja, ich habe schon wieder leider eins, was wir auch schon mal im Podcast hatten und was jetzt von der Nummer her schon wieder so eine Zahlenfolge bietet, nämlich Folge 21, Yukon Airways.
Hm, da hatte ich noch überlegt, ob du das drauf hast, ja.
Ja, es ist tatsächlich sogar, ich weiß nicht, ob ich mich da so weit aus dem Fenster lehnen würde, aber es ist auf jeden Fall wirklich ganz weit vorne bei mir dabei beim Solospielen. Ist eigentlich auch, ja, ist nicht ganz eine reine Highscore-Jagd, das zeichnet es auch ein bisschen aus. Und hält vielleicht bei mir auch den Reiz so ein bisschen aufrecht, warum ich es auch immer wieder raushole. Ja, vielleicht zuerst kurz ein paar Sätze zum Spiel. Das ist für 1 bis 4 Personen, also eigentlich ein Mehrpersonenspiel mit einem Solo-Modus von Al Leduc. Ich bin mir immer nicht sicher, er ist Kanadier, insofern könnte man es auch französisch aussprechen. Ist ab 10 Jahren und dauert so 60 Minuten bis ungefähr 90 Minuten. Und wir leiten in dem Spiel eine kleine Fluggesellschaft, die mit kleinen Flugzeugen, teils Wasserflugzeuge, glaube ich, auch im Yukon unterwegs ist, im Yukon Territory, und da versucht eben Passagiere an eher abgelegene Orte zu bringen, wo man sonst nicht so gut hinkommt, und mit unserem kleinen Flugzeug sammeln wir die Passagiere ein und fliegen sie dann eben zu diesen Orten. Die Passagiere werden da dargestellt durch bunte Würfel. Und je nachdem, welche Zahl man würfelt, werden sie auf verschiedene Stege gelegt, was uns dann erschwert, die richtigen Passagiere einzusammeln, weil wir lässt sich alles anpassen, aber weil wir da Leute eigentlich immer nur von einem Steg nehmen dürfen. Und wir wollen dann zusätzlich noch farblich passende Leute mitnehmen und sind aber auch eingeschränkt damit, wie viele Farben wir mitnehmen dürfen, je nachdem, wo wir uns gerade im Spiel so befinden und was wir schon alles aufgewertet haben, weil das ist der nächste Schritt. Wir können unser Flugzeug immer weiter verbessern und dürfen dann immer mehr, und dann darf man vielleicht auch mal verschiedenfarbige Würfel mitnehmen oder auch mal Würfel vom Steg nebendran zum Beispiel oder. Und diese Aufwertungen dürfen wir dann machen, wenn wir Leute passend abliefern. Also auf die Orte werden auch immer so kleine Holzwürfel gelegt, die entsprechend den anderen Würfeln Farben haben. Und wenn ich dann den grünen Passagier zum Ort bringe, wo der grüne Würfel liegt, dann darf ich auch was aufwerten bei meinem Flugzeug und aufrüsten. Und so versuche ich eben nach und nach mein Flugzeug zu optimieren, gleichzeitig immer die Leute an die richtigen Orte zu bringen. Und das ist jetzt eben der Clou im Solospiel, auch sehr viele verschiedene Orte anzufliegen, weil ich kann so viel Geld verdienen, wie ich möchte. Wirklich gut im Spiel bin ich halt nur, wenn ich auch viele Orte angeflogen habe. Also ich hatte es schon, dass ich von der Punktezahl her, glaube ich, in der besten Region ungefähr mich bewegt habe, aber halt leider einfach viel zu wenige Orte angeflogen habe und dann trotzdem entsprechend schlecht war am Ende. Und das macht für mich auch schon noch so einen Reiz aus, einfach, dass ich besser werden möchte und das endlich mal schaffen will, auch wirklich entsprechend viele Orte anzufliegen. Und das ist wirklich nicht leicht.
Das ist für mich immer noch eins der schönsten Spiele von der Gestaltung her. Es ist so liebevoll gemacht mit diesem Cockpit und den Anzeigern. Also ich überlege gerade, warum ich das so selten spiele.
Ja, darfst du gerne öfter tun. Unterstütze ich sehr.
Ja, doch, muss ich tatsächlich auch mal wieder Solo rausholen.
Die Gestaltung spielt da bei mir tatsächlich auch noch mit einer Rolle, weil ich es einfach wirklich auch so schön gestaltet finde und auch so die Details, einfach eben dieses Cockpit, das man vor sich liegen hat, und die Verbesserungen werden eben dargestellt durch wirklich so Zeiger, die zum Beispiel, wie voll der Tank ist, anzeigen. Und dann hat man so kleine Schalter, die man verschieben kann, die dann Dinge freischalten und so. Also es ist wirklich eine Augenweide, das Ganze, und auch einfach, ja, fühlt sich schön an beim Spielen.
Ich glaube, ich habe es tatsächlich aber nur einmal solo gespielt, nämlich in Vorbereitung auf unseren Podcast damals. Mir aber gut gefallen, das weiß ich noch. Weiß jetzt aber auch gar nicht, warum das nie wieder auf den Tisch kam. Im Zweifel Zeitmangel oder so.
Vielleicht steht es im Schrank neben Oranienburger Kanal.
Nee, es steht in der anderen Schrankhälfte, aber steht irgendwas davor. Ich kriege jetzt aber auch hier den Solo-Modus nicht mehr so wirklich zusammen. Aber das unterscheidet sich auch nicht so arg vom normalen Spiel, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nee, es gibt so ganz kleine Unterschiede, glaube ich, im Aufbau. Und ansonsten, also wie halt die Endwertung dann sozusagen läuft und dass da dann mit reinkommt, dass ich auch verschiedene Orte angeflogen haben muss. Das gibt es im Mehrpersonenspiel so nicht. Aber ansonsten macht man eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Man schnappt sich natürlich nicht gegenseitig Würfel weg oder sowas, sondern man nimmt halt einfach die, die da sind. Aber sonst sehe ich da nicht viel Unterschiede. Also wie gesagt, die Auslage ist halt nur für einen selbst und man blockiert sich dann nicht. Oder sonst könntest du mir natürlich gerade im einen Ort den roten Würfel wegschnappen, den ich eigentlich haben wollte. Sowas passiert nicht, aber sonst spielt sich's ziemlich gleich. Genau, was ich noch als kleines, ja doch Detail, wer ein paar Folgen von uns gehört hat, der weiß, dass ich mich gerade in Solo-Modi immer sehr schwer damit tue, Rundenanzeiger weiterzuschieben. Das ist auch in diesem Spiel so, aber ich liebe es trotzdem sehr und das mag was heißen.
Das stimmt, da kann sich das Spiel von schreiben.
Genau.
Ich habe auch bei dem einen oder anderen Spiel, was ich jetzt im Vorfeld getestet habe, immer schwer an dich denken müssen.
Ja, ich und meine, wie nennt man das denn? Ich bin einfach zu doof, diese Dinger vorwärts zu schieben, sagen wir es, wie es ist.
Du bist zu ehrlich, um dann nicht einfach mal 7 gerade sein zu lassen und halt irgendwie weiter zu spielen.
Das ist das größere Problem. Ja, das kann sein, dass es eher daran liegt.
Du kannst dich nicht selber bescheißen.
Ja. Außer bei Yukon Airways.
Außer bei Yukon Airways, ja.
Wobei es da auch, muss man dazu sagen, also da spielt man, ich glaube, 6 Wochentage. Das heißt, da halten sich die Runden auch wirklich in Grenzen. Das heißt, man kann ganz gut einschätzen, wie viele Runden man jetzt vergessen hat. Kann trotzdem sein, dass ich mich mal vertan habe dabei. Würde ich nicht ausschließen.
Und da muss man mehr Personenspiel ja auch dran denken, ne?
Ja, das stimmt. Was hast du uns noch mitgebracht?
Auch ein sehr schön gestaltetes Spiel. Ein Spiel, das erst 2023 erschienen ist.
Oh.
Kein reines Solospiel ist, obwohl es vom Solopapst schlechthin entwickelt wurde. Und zwar von Morten Monrad Petersen.
Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, welcher Name jetzt kommt.
Und zwar sein eben im letzten Jahr erschienenes Spiel Scoventure, das für 1 bis 4 Personen spielbar ist, eben wenn man es nicht solo spielt, im kooperativen Modus. Zu viert kann ich es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen und auch Boardgame Geek sagt, am besten alleine oder zu zweit. Noch 2 Worte vielleicht zu Morten Monrad Petersen, der hat eben die Automa Factory gegründet und ist für ganz, ganz viele Solo-Modi von Spielen oder für ganz viele im Solo-Modi verantwortlich. Weißt du, welches sein erster Solo-Modus war, den er gemacht hat?
Also nagel mich nicht drauf fest, aber ich bilde mir ein, es ging mit Viticulture los.
Genau, hab's nämlich heute auch nochmal nachgelesen, aber dann können eben auch Terra Mystica, Gaia Project, Glenmore Chronicles, Tapestry und noch viele, viele weitere dazu. Ich habe ihn tatsächlich damals über Gaia Project das erste Mal so bewusst wahrgenommen. Aber Viticulture war früher, ja.
Also ich finde auch wirklich, dass die Solo-Modi, die er macht, alle grundsolide sind.
Ja.
Also die ich gespielt habe natürlich. Aber da habe ich echt Respekt vor.
Ich auch. Und ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, ist Coventry jetzt zumindest eines der ersten Spiele, die er selber entwickelt hat. Der Name leitet sich ab aus dem Dänischen für Skov, für Wald und Eventyr für Abenteuer, also ein Waldabenteuer sozusagen. Und es hat als Thema die dänische Folklore. Und zwar, ja, eine alte Sage, Legende sagt, dass als die rebellierenden Engel aus dem Paradies vertrieben wurden, dass es da nicht genug Platz in der Hölle gab und eben einige von ihnen auf der Erde landeten deshalb. Und die auf Hügel und Berge fielen, die wurden Drolle. Die in Wälder fielen, die wurden Elfen und Waldnymphen. Und die sich in den Häusern wiederfanden, das wurden Hausgeist. Aber einige fanden, warum auch immer, gar keinen Platz und wandeln seither als Gestaltwandler durch die Gegend. Und über die Jahrhunderte haben sie eben vergessen, wo sie herkommen und was ihre Vorfahren sind. Aber der Teufel, der in Dänemark auch Gamle Erik genannt wird, also alter Erik auf Deutsch, der hat die nicht vergessen und der will sich jetzt die Seele des Waldes holen. Und dafür jagt er den Hüter des Waldes. Und unser Ziel ist es sozusagen, dem Hüter zu helfen und sich gegen die Minions des Gamle Erik zu vereinen und zu verteidigen und die eben besiegen, damit der Wald beschützt bleibt. Und der Wald, der wird eben dargestellt durch so einen Ring aus, im Normalmodus 6 Karten, die so kreisförmig aneinander gelegt werden. Und auf einem Baumfeld kommt eben der Hüter des Waldes, das ist ein Dachs. Und im Start 3 Felder dahinter ist eben unser Teufel. Und sobald der Teufel, der Gamle Erik, den Hüter eingeholt hat, hat man verloren. Und gewonnen hat man, wenn alle 6 Minions besiegt wurden.
Jetzt muss ich leider gerade total an, kennst du Zicke, Zacke, Hühnerkacke, das Kinderspiel? Daran muss ich gerade denken, da muss man sich ja auch so einen Preis einholen. Das hat wahrscheinlich sonst überhaupt nichts damit zu tun.
Nee, so gar nicht, aber stimmt. Da ist aber auch der Kreis größer bei Zicke, Zacke, Hühnerkacke.
Das stimmt.
So 6 Bäume sind nicht wirklich viel.
Ja.
Ja, und dann hat man eben 4 Aktionen immer. Man kann entweder, es gibt so eine offene Auslage mit 3 Karten, da sind entweder Verbündete, also die Trolle, die Elfen, die Hausgeister drauf oder auch die Gestaltwandler oder eben der Gamle Erik höchstpersönlich und dann kann man eben eine Karte nehmen. Manchmal muss man je nach Auslage auch einen Feind nehmen und dann die zweite Möglichkeit ist, Karten aus der Hand auszuspielen und zwar entweder abzuwerfen und die Karten haben auf der einen Seite Kosten für, wenn man sie nimmt aus der Auslage und auf der anderen Seite haben sie Effekte, die dann eben ins Spiel kommen, wenn man die abwirft, dann wieder die Karten, die man auf die Hand genommen hat. Dann, das sind dann so Effekte wie, guck dir die ersten 4 Karten an vom Deck und steck so viele unten drunter, wie du willst. Oder bewege den Gamle Erik entgegen dem Uhrzeigersinn um so und so viele Plätze. Das heißt, dass der Abstand größer wird zwischen den beiden Figuren. So Sachen und die Kosten, die sind je nachdem, zum Beispiel zerstöre einen Baum, das heißt, dann wird der Kreis von 6 auf 5 runtergemacht. Oder auch nimm einen Verbündeten aus der Auslage und steck ihn unter Deck. Also die Kosten sind halt immer nicht so doll, aber die Effekte sind dafür relativ gut.
Mhm.
Oder ich kann eben diesen Verbündeten, den ich auf der Hand habe, in den Wald spielen. Und das ist wichtig zur Besiegung dieser Minions, weil die haben Nummern. Das gibt 2 mit 2, 2 mit 3 und 2 mit 4 Lebenspunkten sozusagen. Und ich muss immer so viel Verbündete im Wald liegen haben, wie die Nummer des Minion anzeigt, um den zu besiegen. Und die sind aufsteigend, also erst die 2er, dann die 3er, dann die 4er. Und ich darf aber nur, das kommt erschwerend hinzu, eine Art Verbündeten im Wald haben. Also ich kann nicht Waldnymphen und Hausgeister im Wald haben, sondern eben nur eins von beiden. Kann die Gestaltwandler immer dazu spielen, wenn ich die habe. Und das ist verdammt schwierig.
So
ich habe es noch nicht gewonnen und habe mir dann echt überlegt, ob es tatsächlich zu zweit nicht vielleicht einfacher ist, so wie wir es auch bei Dorfromantik schon hatten.
Mhm.
Oder eben deine, wie heißt dieses Rollenspiel?
Shadowrun Crossfire.
Genau, dass man manchmal zu zweit vielleicht doch einen besseren Blick hat, was man macht. Aber es macht total Laune, es ist total hübsch gezeichnet, also einfach von den Wesen. Es hat auch wirklich so diesen mystischen, legendenhaften Anstrich. Gefällt mir wirklich, wirklich gut, muss ich sagen.
Ja, klingt schön.
Und als ich es gekauft habe, dachte ich tatsächlich auch, es ist ein reines Solospiel. Hab's dann erst daheim gesehen, dass es auch sogar kooperativ mit mehreren Personen spielbar ist.
Ja, aber klingt interessant. Du hattest mir da schon mal von erzählt, ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich hatte das schon wieder sehr in meinem Hinterkopf verdrängt irgendwo und habe es mir jetzt aber gerade auch nochmal angeschaut. Also es sieht auch hübsch aus, kostet auch nicht so furchtbar viel. Ja, vielleicht gucke ich mir das mal an bei Gelegenheit.
Ja, und ist tatsächlich das Solospiel, was jetzt seit der Messe eigentlich immer im Wohnzimmer liegt und immer mal wieder ich mich dran versuche und immer wieder dran scheitere.
Ich bin ja auch immer begeistert, wenn man es schafft und da wirkt es auf mich jetzt so ein bisschen so aus so einem kleinen Kartenstapel so viel rauszuholen auch irgendwie.
Mhm.
Das ist einfach, ja, also finde ich faszinierend, was da alles möglich ist und wie viele verschiedene Dinge auch immer irgendwie möglich sind.
Das stimmt, finde ich auch. Ja, das war mein vorletztes Spiel sozusagen. Ich habe mir auch tatsächlich mein derzeit zumindest liebstes Solospiel bis zum Schluss aufgehoben. Und was kommt bei dir jetzt?
Ja, ich muss leider nochmal was nehmen, über das wir schon mal gesprochen haben, weil es einfach aber auch wirklich zu meinen liebsten Solospielen gehört. Ich habe das erschreckend lange nicht gespielt gehabt, habe ich dann in meiner Statistik-App gesehen. Also ich glaube, es waren 1,5 bis 2 Jahre oder sowas, die ich es nicht auf dem Tisch hatte alleine. Und ja, habe es dann endlich mal wieder vor, weiß nicht, 3, 4 Wochen oder sowas mal wieder auf den Tisch gebracht, nämlich A la Erde, da hätten wir nochmal Uwe Rosenberg. Und nochmal so ein Spiel, das für 1 bis 2 Personen ist, was, glaube ich, schon auch einfach dafür gemacht ist, auch solo gespielt zu werden. Wobei ich es auch zu zweit, ich in der Vorbereitung damals auf dem Podcast dann gemerkt, sehr, sehr gerne mochte. Aber das ist einfach solo für mich nochmal so ein, ja, irgendwie eine ganz andere Art Worker-Placement-Solo-Spiel als das Oranienburger Kanal ist, wo man ja so total auf die Optimierung geht. Und Aller Erde finde ich so auf eine gewisse Art total meditativ entspannend, auch wenn ich da teilweise dann mal noch in der Anleitung nochmal was nachblättern muss, weil ich irgendwelche Detailregeln nicht mehr so ganz parat habe, wobei es erstaunlich gut ging tatsächlich. Ja, vielleicht ganz kurz mal, worum geht's dabei überhaupt? Wir sind Landwirte in Ostfriesland und wir versuchen da unseren Hof, also ist eher so Großgrund, habe ich immer das Gefühl, ja, möglichst gut zu führen und aufzubauen. Wir starten damit relativ wenig, haben Moore, die wir noch entwässern müssen oder können zumindest. Man kann sie auch durchaus nicht entwässern, theoretisch bringt dann aber Minuspunkte. Wir können Land gewinnen dadurch, dass wir die Deiche weiter Richtung Meer bauen sozusagen, also dadurch Landgewinnung machen. Wir können Tiere züchten, wir können Felder bewirtschaften, wir können mit den Sachen, die wir von den Feldern und aus der Viehzucht holen, Kleidung zum Beispiel machen. Wir können Fuhrwerke uns beschaffen. Mit diesen Fuhrwerken können wir dann reisen und können dann Dinge verkaufen. Und nebenbei müssen wir, also es klingt jetzt so, als könnte man da total machen, was man will eigentlich. Man kriegt sowieso immer ganz viele Punkte. Ist ein Stück weit so. Es ist aber auch trotzdem so, dass wir nebenbei immer noch unsere Leute auch ernähren müssen. Das kennt man aus anderen Uwe Rosenberg-Spielen wie Agricola ja, nur dass das hier lange nicht so bestrafend ist. Ist trotzdem so, dass man natürlich versuchen möchte, das zu schaffen. Das ist auch wichtig. Und auch Torf muss man abgeben zum Beispiel zwischendurch. Also man hat immer noch so ein bisschen ja eine Herausforderung, die man nebenbei noch so meistern muss. Man hat aber halt trotzdem eine große Bandbreite an Dingen, die man einfach tun kann, an Wegen, die man einschlagen kann, um dann zu gucken, wo man am Ende punktezahlmäßig rauskommt. Und da reicht mir auch diese Highscore-Jagd vollkommen. Da ist es manchmal schon so, dass ich mich freue, wenn ich irgendwie 2,5 Punkte oder so besser bin. Das ist eins der wenigen Spiele, die ich kenne, wo man halbe Punkte machen kann, nebenbei bemerkt.
Stimmt.
Was mich immer wieder wundert, warum man da nicht einfach die doppelte Punktzahl genommen hat und dann halt ganze Punkte genommen hat. Genau, und was noch dazu kommt, warum ich das Spiel einfach gerne mag, ist, weil ich alles, also wirklich jedes Spiel, in dem ein Deich vorkommt, hat bei mir erstmal gute Chancen, würde ich sagen.
Das stand auch ganz oben auf deiner Liste sozusagen.
Damit habe ich gerechnet. Ja, ich habe in Vorbereitung, ich habe echt gemerkt, ich spiele gar nicht mehr so furchtbar viel Solo im Moment. Habe durch das Spiel, das jetzt als nächstes dann noch kommen wird, ich sage jetzt noch nicht, was es ist, aber wieder so ein bisschen mehr Zugang in letzter Zeit dazu auch wieder gefunden und hatte dann aber viel auch eher so einfachere Spiele gespielt oder welche, in denen ich mich halt sehr sicher gefühlt habe. Also Yukon Airways zum Beispiel habe ich die Regeln einfach ziemlich drin. Oranienburger Kanal war nicht so lange her und Freitag ist eins, was relativ simpel von den Regeln her zu machen ist, finde ich. Und auch sonst, ich habe hier und da mal so kleinere Solospiele durchaus gespielt, die es jetzt aber auch nicht auf die Liste geschafft haben. Und Aller Erde war was da. Ja, das musste einfach nochmal gespielt werden, um zu gucken, ob das jetzt auf die Liste kommt oder nicht kommt. Und dann konnte es nicht drauf kommen. Das war, ja, hat einmal wieder Spielen gereicht, um mir zu zeigen, wie gerne ich das auch einfach mag.
Ja, ich schieb jetzt mal ganz schnell schon mal was von meiner erweiterten Liste ein. Also ich spiele Aller Erde auch gerne, aber wenn eins von Rosenberg bei mir auf der Liste gewesen wäre, wäre das ein Fest für Odin gewesen. Das spiele ich solo gerne, aber es kommt einfach so selten auf den Tisch, weil der Aufbau so lang dauert. Mhm. Und deswegen nur hinter Platz 5 irgendwo gelandet ist. Aber ja, kann ich gut verstehen, dass Aller Erde da drauf ist. Ist schon ein tolles Spiel.
Auch da übrigens natürlich nicht unterschlagen, die Folgennummer, das haben wir in Folge 15 besprochen, ist also auch schon wieder ein bisschen her, kann ich auch nur empfehlen, sich nochmal anzuhören.
Haben wir doch heute einen guten Durchmarsch durch unsere Folgen
was hingekriegt. Ne? Es ist natürlich auch ein bisschen naheliegend, dass wenn wir viele Spiele auswählen zum Besprechen, die wir auch einfach gerne spielen und es ist ja durchaus ein bisschen bei uns Konzept, auch wenn wir manchmal was einstreuen, was wir uns eigentlich nur von dem Podcast beschaffen, um auch da uns mal überraschen zu lassen, aber es gibt halt doch so viele schöne Spiele, die wir auch einfach so gerne spielen, dass wir auch gerne drüber reden möchten und ich hätte es auch komisch gefunden, jetzt die Spiele, die ich da wirklich gerne solo spiele, dann deshalb wieder rausfallen zu lassen.
Ja, ich habe das tatsächlich versucht, irgendwie mit meiner allerersten Liste Spiele zu nehmen, die eben nicht schon in irgendeiner Form besprochen wurden. Da stand ja auch Freitag dann zum Beispiel noch drauf. Aber um dann auch zu merken, das geht einfach nicht. Das wäre dann auch keine authentische Liste bei mir gewesen.
Auf was dürfen wir uns denn jetzt bei dir noch freuen?
Ja, also mein, ich glaube wirklich so seit ein paar Jahren liebstes Solospiel ist, auch wenn ich es im Moment aus Gründen nicht solo spielen kann, ist ein kooperatives Spiel und zwar ist es Herr der Ringe Reise durch Mittelerde. Für die, die es nicht kennen, ist ein App-basiertes Spiel. Das heißt, ich habe eben eine App-Steuerung mit der Brettspielsteuerung kombiniert, was in meinen Augen echt gut gelungen ist. Das Grundspiel hat meine ich, 2 Kampagnen. Also zumindest haben die Erweiterungen auch 2 Kampagnen. Ich meine, es war in allen 3 Spielen gleich. Und jede Kampagne hat eben verschiedene Abenteuer. Es kann mal schneller gehen, mal länger sein, bis man da durch ist. Und man kann die Kampagnen auch mehrfach spielen, weil das ist das Gute daran, dass eben da immer auch der Zufallsgenerator da was Neues zusammenmixt. Und in dem Moment, wo ich eine Erweiterung in die App mit reingegeben habe, kann es eben auch passieren, dass im Grundspiel vorne dran schon Feinde der Erweiterung auftauchen. Oder ich kann eben auch die Charaktere auswählen, die eigentlich erst mit der Erweiterung ins Spiel kommen. Also Frodo zum Beispiel ist erst in einer der Erweiterungen als spielbarer Held dazugekommen. Aber wenn ich die halt drin habe, die Erweiterung in der App, dann kann ich ohne weiteres auch die erste Kampagne eben mit den Helden dann spielen, sodass es auch nicht ausgespielt ist, wenn man es einmal durchgespielt hat. Mhm. Ich habe mir am Anfang mal den Spaß gemacht gehabt und habe solo die Kampagne irgendwie halt 2-3 Mal mit verschiedenen Helden angefangen und es war tatsächlich jedes Mal zumindest so ein bisschen anders. Wenn man solo spielt, spielt man einfach alleine 2 Helden oder 3. Also ich schaffe nicht mehr als 2 zu koordinieren. Das heißt, ich spiele es im Prinzip gleich wie das Mehrpersonenspiel und ich spiele es mit Freunden. Wir spielen immer zusammen eine Kampagne aus so einem Doppelpack und die 2. Kampagne spiele ich alleine und sie spielen so zu zweit. Und deswegen komme ich im Moment nicht zum Spielen, weil mein Spiel hat bemalte Figuren, die mir ein Bekannter dankenswerterweise bemalt hat. Deswegen spielen wir immer mit meinem Spiel und deren App. Und die haben eben jetzt eine Kampagne aus der 2. Erweiterung angefangen und brauchen aber da mein Spiel dazu, weil da die Karten von der anderen Erweiterung drin sind. Deswegen muss ich mich jetzt gedulden, bis ich es mal wieder spielen kann. Aber ja, also in letzter Zeit hat es mir echt in den Fingern gejuckt. Ja, es ist ein Deckbilder im Endeffekt. Man hat eben sein Heldendeck. Man hat, jeder Held hat noch eine sozusagen bestimmte Rolle. Legolas ist ein Jäger, Bilbo ist ein Meisterdieb. Dann hat man eben noch diese Rollenkarten. Man hat Gegenstände. Man hat Schwächen und das meiste sind irgendwelche Proben, die man halt entweder gegen Gegner machen muss oder mit fürs Interagieren. Und am Ende eines Abenteuers kriegt man eben Wissenspunkte und kann damit Gegenstände aufwerten oder sich halt bessere Fertigkeiten kaufen und sich sein Deck besser machen. Ich glaube, mehr will ich jetzt in die Regeln hier auch gar nicht einsteigen. Es gibt einen Reiseplan und es gibt einen Schlachtplan. Der Reiseplan ist im Modular. Die Schlachtpläne sind so 2 Stück, die so quadratisch nebeneinander gelegt werden. Ich finde die Reisepläne interessanter, aber es sind auch meistens die Abenteuer, die schwieriger zu besiegen sind. Und in der letzten Kampagne haben wir wirklich den Schlusskampf verloren und das war dann schon frustrierend, weil wir brauchen da immer schon lang, bis wir durch sind, weil die 2 kleine Kinder haben. Und dann, wenn man dann so nach einem Jahr irgendwie wegen 2 Trefferpunkten oder so scheitert, da war man dann echt erstmal bedient.
Ja, glaube ich.
Aber ja, mag das Spiel einfach total gerne und mag es auch solo wirklich total gerne.
Aber zweihändig spielen stelle ich mir, also mit 2 Charakteren parallel, stelle ich mir schon nicht ohne vor. Ich sag nur Shadowrun Crossfire, wo ich ja mit genau diesem Konzept immer kläglich gescheitert bin. Geht es gut oder ist es sehr anstrengend dann einfach?
Es geht eigentlich ganz gut. Also ich merke schon, dass wir im Dreierspiel, die eine Freundin, die kann wirklich super antizipieren und vorausschauen. Und meistens, wenn sie was sagt, vertrauen wir auch darauf, dass es der beste Weg ist. Wenn wir dann einmal so in ihrer Abwesenheit was tun, geht's meistens schief. Aber es geht.
Vielleicht sollte sie solo spielen.
Wäre wahrscheinlich geschickter, ja. Nee, aber es funktioniert. Also man muss halt gucken, dass man von der Charakterauswahl wirklich jetzt nicht unbedingt seine Lieblingscharaktere nimmt, sondern 2, die miteinander harmonieren. Und dann geht's eigentlich ganz gut. Und es ist wie immer ja auch dann doch schon auch Glück dabei.
Mhm. Wie unterscheiden sich da die Charaktere? Also nur mal so, weiß ich nicht, 2 Beispiele, in was für Richtungen die gehen?
Ja, also Legolas ist zum Beispiel halt sehr, sehr gewandt, also hat da hohe Werte in Geschicklichkeit und hat Fernkampf, weil er halt mit seinem Bogen schießen kann. Gimli ist halt so der, ich hau mir der Axt drauf, kann aber dann eben nur Nahkampf und ist jetzt weniger geschickt, aber hat zum Beispiel mehr Stärke.
Klingt sehr thematisch, also so ein bisschen, was man so aus Buch und Filmen sich so vorstellt auch, oder?
Ist auch wirklich thematisch und ist, also es ist auch von den Geschichten thematisch, also man zieht eben schon durch die Herr-der-Ringe-Welt und ich merke dann auch immer, dass die Freunde die besseren Herr-der-Ringe-Kenner sind, beziehungsweise vor allem die Freundin, die kann dann mit allen Namen was anfangen, ich immer nur so mit der Hälfte, aber macht auch so Spaß, also man ist wirklich drin in der Welt, das finde ich auch wirklich das Schöne an dem Spiel und ich bin halt auch ein Herr-der-Ringe-Fan, muss man dazu sagen, also das kommt erschwerend dann hinzu.
Ja, aber klingt schön. Ich bin ja jetzt nicht so der totale Kampagnentyp, also so mal eine kleinere Kampagne geht, aber weiß ich nicht, ob es von daher was für mich wäre, vielleicht mit den Kindern oder so könnte ich mir fast vorstellen, wenn die mal so im Herr-der-Ringe-Alter sind.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ist, glaube ich, schon was, was dann Spaß macht einfach.
Mhm.
So, und dann fehlt uns noch dein letztes Solospiel. Ich habe ja eine Idee und jetzt lasse ich mich mal überraschen.
Ja, genau. Also ich komme nochmal zurück zum Anfang, nämlich zu einem Solospiel von Friedemann Friese.
Bin ich auf der richtigen Spur?
Das habe ich mir gedacht. Genau, ich spreche von Freaky Frogs from Outer Space, das jetzt auch zur letzten Messe in Essen erschienen ist. Und in dem wir im Endeffekt flippern, aber mit Karten. Das hat es tatsächlich geschafft, eben bei mir wieder so einen kleinen Solo-Spieltrieb auch zu wecken, nachdem der eine Zeit lang tendenziell zumindest eher brach gelegen ist. Und ich hole das immer mal wieder raus, weil ich da echt einfach Spaß dran habe, auch wenn ich wirklich häufig kläglich scheitere. Also es ist, wie man beim Thema Flipper vermuten kann, wirklich ein einfach reines Highscore-Spiel. Also man versucht halt möglichst viele Punkte zu machen. Und der Flipper wird nachgestellt mit einem Stapel Karten, in dem sind diverse, ja, Hindernisse, kann man sagen, im Endeffekt drin. Was man so von Flippern kennt, Bumper, Rampen, so links- und rechts seitliche Schalter, die man aktivieren kann, dann so oben Schlitze, die Buchstaben aktivieren, und wenn man dann alle Buchstaben aktiviert hat, bekommt man dafür Punkte zum Beispiel. Und die hängen alle irgendwie voneinander ab. Also wenn ich bestimmte Sachen geschafft habe, dann bringt mir das eventuell entweder Punkte oder bestimmte Boni oder macht auch verschiedene Sachen erst möglich. Es gibt zum Beispiel noch den Lock, in den kann ich die Kugel reinspielen. Der Lock wird nur dann aktiviert, wenn vorher einmal diese seitlichen Buchstaben, die nennen sich im Spiel Ray und Gun, wenn ich einmal das Ray oder das Gun eben vollkommen aktiviert habe und dann die Kugel ins Lock spiele, dann wird erst der Bonus vom Lock sozusagen aktiviert. Wenn ich das wiederum dreimal geschafft habe, dann kriege ich einen Multiball, auch sowas, was man vielleicht von dem ein oder anderen Flipper-Computerspiel oder eben von echten Flippertischen kennt, dass dann plötzlich nicht mehr nur eine Kugel auf dem Tisch ist, sondern drei. Und dann geht's wirklich relativ chaotisch zu und es fühlt sich erstaunlich flippermäßig an für mich. Ich bin echt total überrascht gewesen. Auch mit den negativen Seiten, also man verkackt halt, um es mal so deutlich zu sagen, auch zwischendurch einfach mal so richtig. Einfach weil die richtigen Karten entweder nicht kommen oder weil man vielleicht auch taktisch nicht so klug gespielt hat. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass man besser wird im Verlauf. Also ich habe am Anfang sehr planlos gespielt und so mit der Zeit habe ich gemerkt, vielleicht jetzt eher in der Reihenfolge, hier vielleicht darauf achten, da vielleicht erstmal nochmal schauen, dass man neue Karten nachziehen darf, weil immer wenn man eine Karte spielt, kann es zumindest sein, dass diese Karte auch sagt, dass man entsprechend Karten nachziehen darf, eine oder zwei. Und wenn man das zu sehr vernachlässigt, hat man auch ein Problem zum Beispiel. Und dann kann es schlau sein, vielleicht zuerst mehrfach die Bumper zu spielen und dann erst die Kugel an eine andere Stelle fliegen zu lassen oder so. Oder vielleicht ist es schlauer, es genau andersrum zu machen. Da muss man eben immer so ein bisschen gucken. Und es hängt halt doch einfach dann aber viel davon ab, in welcher Reihenfolge man die Karten zieht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mische zu gut.
Also, ich sag's mal so, wie es ist. Ich bin zu doof für dieses Spiel. ich schieb's immer auf die Karten, aber es wird nicht so sein. Also.
Es spielt eine Rolle aber auch, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und es gibt auch Runden, da liegt es an den Karten, aber es gibt wahrscheinlich auch Runden, da lag es an mir. Und also ich bin an dem Spiel wirklich verzweifelt. Ich hatte mich drauf gefreut, aber irgendwann war ich dann echt nur noch frustriert und jetzt liegt es auf dem Verkaufsstapel. Hat dazu geführt, dass ich Freitag mal wieder ein bisschen öfter gespielt habe, weil das ist nur halb so frustig, da kann ich dann mitleben.
Ja, mein Problem mit dem Spiel ist gerade, dass ich halt wirklich im ersten Spiel einen Multiball geschafft habe und entsprechend, ich weiß jetzt den genauen Highscore nicht, aber irgendwas um die 35.000 oder so hatte. Das ist das Schöne an dem Spiel übrigens auch, dass man einfach richtig hohe Punktzahlen machen kann, wenn man es denn mal schafft. Ich habe aber seitdem leider diesen Punktewert nie wieder erreicht. Ich dümpel immer irgendwo zwischen, ich glaube mein schlechtestes war sogar unter 100 oder nur knapp über 100. Und jetzt in den letzten Spielen habe ich es oft so auf 8.000 bis 10.000, glaube ich, geschafft. Ohne Multiball dann leider. Also den Multiball braucht man einfach, um wirklich Punkte machen zu können. Und ja, es ist wirklich nicht einfach, da wieder hinzukommen. Wie gesagt, entweder mische ich zu schlecht oder zu gut oder ich habe im ersten Spiel vielleicht auch einfach die Regeln falsch gespielt, würde ich auch nicht ausschließen. Oder hatte halt einfach Glück auch bei der Kartenreihenfolge. Das ist definitiv ein Faktor, der da mit reinkommt. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, es gibt im Endeffekt drei Wege, wie man die Kugel verlieren kann. Also man hat übers Spiel hinweg drei Kugeln, die man im Endeffekt nutzen kann. Also wie beim normalen Flippern auch. Man startet mit einer, Geht die verloren, hat man noch einen Versuch und geht die verloren, hat man noch einen Versuch. Man kann noch eine Extrakugel sich freispielen und so weiter, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Man hat aber auch Karten, die negative Effekte haben und man kann eben entweder durch diese Karten den Ball, die Kugel verlieren, nämlich wenn man 2 Outline-Karten oder 3 Lost-Karten auf der Hand hat, oder man verliert sie schlicht und ergreifend, wenn man keinen Flipper auf der Hand hat, wenn man einen braucht. Also man kann eben die Kugel von Hindernis zu Hindernis springen lassen nach bestimmten Regeln. Wenn man aber nach den Regeln nicht mehr ein Hindernis erreichen kann, dann fliegt der Ball halt einfach runter. Und wenn man dann keinen Flipper hat, der den Ball wieder hoch katapultiert, dann fliegt der Ball halt einfach in der Mitte zwischen den Flippern durch und es ist vorbei. Und das passiert häufiger, als man denkt.
Mhm. Damit ihr merkt, dass ich wirklich zu doof für dieses Spiel bin. Also mein Highscore ist bei 75. Also unter deinem schlechtesten Ergebnis.
Ich glaube, wir müssen das mal zusammenspielen, wenn du mal wieder zu Besuch kommst.
Ich
quasi
weiß
ein
nicht.
Doppelsolo oder so.
Ja, vielleicht gucke ich dir einmal zu beim Solospielen oder so.
Ja. Nein, also es ist auch wieder so ein Spiel, das mich thematisch natürlich auch ein Stück weit einfach abholt. Und auch diese Highscore-Jagd, also ich will natürlich einfach an diesen ersten Wert endlich mal wieder rankommen. Ganz zu schweigen von Werten, die man in Social Media so zum Teil gesehen hat. Also ich habe irgendwas mit 200.000 oder so im Kopf, die jemand hatte. Das, glaube ich, geht wirklich nur mit unfassbar viel Glück, dass man so richtig hohe Punktezahlen kriegt, aber so an die 50 würde ich schon gerne mal rankommen irgendwann. Also 50.000 wohlgemerkt.
Verstehe ich.
Ja, das war Freaky Frogs from Outer Space, ein glückslastiges Spiel mit taktischen Elementen, kann man sagen.
Ja, ich hatte tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob deine Liste wohl noch was anderes hat als Friedemann Friese und Uwe Rosenberg.
Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt.
Ich lag so schlecht ja nicht mit meiner Überlegung.
Nein, also gerade Uwe Rosenberg war noch gefährlicher als Friedemann Friese. Ich habe kurz überlegt, ob ich Freitag zugunsten von Freaky Frogs rausschmeiße sogar, weil es halt doch 2 reine Solospiele von Friedemann Friese sind, was halt irgendwie dann doch eine gewisse Ähnlichkeit dadurch mit sich bringt. Aber ich spiele die wirklich beide einfach so gerne und die sind mir so wichtig, dass es komisch gewesen wäre, sie nicht mit reinzunehmen.
Ja, ich habe ja im Vorfeld auch beide nochmal gespielt, um dann zu merken, dass das kleine Spiel von Friedemann Friese, was ich im Moment sogar am liebsten spiele, Flucht ist. Zwar auch nicht unbedingt erfolgreich und ja auch kein reines Solospiel, aber das spiele ich ab und zu mal auch ganz gerne.
Ja, das habe ich mal mit meiner Frau angefangen einmal und dann sind wir sehr schnell sehr kläglich gescheitert und irgendwie haben wir es seitdem noch nicht wieder hervorgeholt. Nur um auch mal zu zeigen, dass Friedemann Friese bei uns auch nicht immer nur auf totales Wohlwollen im ersten Moment stößt.
Ja, und was war bei dir jetzt noch so auf der Liste?
Ich hätte sehr gerne im Vorfeld zum Podcast nochmal Blackout Hongkong gespielt, von Alexander Pfister, bei Eckart Spiele, glaube ich, erschienen.
Ja.
Eigentlich auch ein Mehrpersonenspiel mit einem guten Solo-Modus, soweit ich mich erinnern kann. Und ich habe mich wirklich gestern Abend versucht hinzusetzen, habe nochmal die Regeln gelesen. Und als ich dann mit den Regeln fertig war, habe ich beschlossen, ich pack die Schachtel jetzt wieder weg. Ich pack's gerade einfach nicht. Ist, also habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich habe mal in meine Tracking-App geschaut. Ich habe es 9-mal gespielt. Da gibt es so eine Solo-Kampagne. Ich habe inzwischen dann von den 5 Kampagnen-Leveln sozusagen, habe ich das 3. geschafft und habe das immer sehr, sehr gerne gespielt, aber es war mir einfach zu komplex irgendwie für jetzt momentan. Deswegen konnte ich das nicht guten Gewissens draufnehmen. Aber wie gesagt, ich habe es als sehr gutes Solospiel in Erinnerung und ja, halte da auch dran fest, auch wenn ich es jetzt nicht mehr akut quasi nachvollziehen kann.
Geht mir ähnlich. Also ich habe es nur 1 oder 2-mal Solo gespielt, hat mir aber auch gut gefallen und hat jetzt im Vorfeld auch überlegt, spiele ich es nochmal, aber um dann auch ehrlich zu sein, auf eine Liste wird es so oder so nicht kommen, weil dafür habe ich es einfach seit Jahren jetzt auch nicht mehr gespielt. Mit dem ich spiele es mal nochmal ging es mir ähnlich übrigens mit Flügelschlag. Das habe ich mir extra nochmal ausgeliehen jetzt für diesen Podcast, weil ich das normale Spiel selber gar nicht habe. Und da war es so, das habe ich tatsächlich über den Solo-Modus mögen gelernt. Das war jetzt anfangs nicht so mein Spiel und dann hatten wir in Corona irgendwann auch mal ein Buch- und Spielprojekt über Twitter und da war irgendwann mal das Buch Havi Habicht und man musste ein Vogelspiel sozusagen, also andersrum als unseren Podcast anfangs, war zuerst das Buch und jeder hat sich dann ein Spiel dazu ausgesucht und da habe ich mir Flügelschlag dann ausgeliehen und da Corona halt dann ja notgedrungen Solo gespielt. Und das hat mir richtig gut Solo gefallen. Aber ich hatte jetzt einfach nicht die Nerven, das nochmal irgendwie durchzuspielen. Dafür waren die Tage jetzt auch einfach zu ausgefüllt.
Ist dann auch ein Automa, glaube ich, oder?
Ist auch ein Automa, genau. Aber ein relativ einfach zu handelnder.
Ja, ich habe Flügelschlag nie solo gespielt, weil das so eins ist, das, da kann ich meine Frau, wenn ich Lust drauf habe, gut zu überreden oder, also da muss ich auch nicht überreden im Normalfall. Genau, und deswegen ist das sowas, da kommt der Solo-Modus dann gar nicht so sehr in Frage für mich. Aber gut zu wissen, dass er offenbar gut ist. Ja, sonst, ich hatte noch ja verschiedene Möglichkeiten, die aber auch wieder entweder alle zu lang her waren oder die mich dann doch, also die, wo die anderen Sachen mich dann doch mehr überzeugt haben. Zu lange her für mich war zum Beispiel auch Paper Tales, das habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Mhm. Eigentlich ein Drafting-Spiel, das mit der Erweiterung dann aber einen Solo-Modus mitgebracht hat. Und ja, wo man dann gegen irgendwie auch so einen automatischen Gegner irgendwie kämpfen muss. Und man baut sich da so, ich glaube immer aus 4 Karten im Zug, so eine Art Schlachtreihe auf, die dann irgendwelche Effekte, glaube ich, auch mitbringen sogar. Und auch so eine Art Kampfpunkte. Das habe ich total gerne gespielt eine Zeit lang, ist aber wie gesagt auch zu lange her und hatte jetzt für mich gerade akut nicht den Reiz, das auch wieder rauszuholen. Und ähnlich ging es mir mit Wildes Weltall. Da hatte ich auch echt Spaß dran, als ich es dann mal ausprobiert hatte solo, hab's aber auch nicht oft genug dann solo gespielt. Da fand ich sehr schön, dass man im Prinzip den Gegner auch so ein bisschen mitsteuern kann, habe ich in Erinnerung. Und das fand ich, war so ein ganz neuer Kniff irgendwie mal bei einem Solo-Modus, dass ich nicht nur mich selbst steuere, sondern so ein bisschen auch beim Gegner was machen kann. Und das hat sich auch nicht, so wie es jetzt im ersten Moment klingt, komisch angefühlt, sondern es hat irgendwie gut zusammengepasst alles.
Ich muss gestehen, ich habe den Solo-Modus immer noch nicht gespielt, den du mir ja geschenkt hast.
Nee, den gibt's schon im Grundspiel sogar.
Ah, du hast mir dann eine Erweiterung geschenkt.
Genau.
Okay. Ich dachte, die Erweiterung beinhaltet den Solo-Modus. Aber ich hätte sie jetzt fast in Vorbereitung zu diesem Podcast dann immerhin mal auf den Tisch gekriegt. Aber liegt schon mal im Wohnzimmer, das heißt, kommt dann jetzt endlich auch mal zum Spielen.
Was wirklich ein Spiel ist, was ich solo durchaus manchmal noch spiele, was aber jetzt einfach als Spiel quasi einfach nicht in die Top 5 gereicht hat, war Viticulture. Da fremdel ich inzwischen ja manchmal so ein bisschen damit, weil mir der Weinbau dann doch zu wenig Gewicht hat irgendwie im Spiel inzwischen. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass die Karten ein bisschen mehr im Hintergrund wären. Und das, was da so schade ist beim Solo-Modus, man kann eben mit einer Erweiterung, also das sind neue Kartendecks letztlich, die Rheingau-Erweiterung heißt sie, glaube ich, kann man das Spiel ein bisschen mehr so in Richtung Weinbau drücken. Aber die verträgt sich nicht gut mit dem Solo-Modus und dann verliert man leider zu leicht im Solo-Modus. Und das irgendwie, ja, verleidet es mir dann fürs Solo-Spiel so ein bisschen leider.
Ja, ich irgendwie ist jetzt auch nicht sowas, was bei mir häufig solo auf den Tisch kommt, muss ich gestehen. Da spiele ich dann tatsächlich lieber auf Board Game Arena halt eine Partie mit irgendjemand.
Ja. Wobei ich den Solo-Modus an sich eigentlich gut finde. Also der, auch wenn es das Erstlingswerk sozusagen war von Pedersen, ist, ja, also fand ich den immer sehr gut umgesetzt mit wenig Verwaltungsaufwand und immer einer guten Herausforderung irgendwie.
Das stimmt, ja.
Und vielleicht noch so ein Spiel, was das, wir hatten da vorhin mal kurz drüber geredet, dass es Sachen gibt, die wir eigentlich auf Boardgame Arena dann doch eben auch lieber spielen, so wie du jetzt bei Viticulture gesagt hast. So geht's mir bei Terra Mystica. Das spiele ich manchmal auch solo, wenn ich dann so richtig Lust habe, das mal am Tisch zu spielen. Das kommt einfach vor und da habe ich leider hier im Haushalt niemanden, den ich da überzeugen könnte von. Und dann spiele ich das auch mal solo, ist aber dann doch auch relativ aufwendig, der Solo-Modus. Und da spiele ich dann meistens lieber mal eine Boardgame Arena-Partie.
Ich habe ja mal eine Gaia Project Solo Challenge angefangen, nachdem ich die Terraforming Mars beendet hatte. Mhm. Die stockt auch seit Jahren, weil das immer so ein Aufwand ist, das wieder aufzubauen. Und ich muss jedes Mal mir die Regeln wieder neu lesen. Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht doch eine Terra Mystica Challenge anfange. Dadurch, dass ich das jetzt mit dir meistens häufiger auch über Boardgame Arena gespielt habe, sind die Regeln einfach da jetzt präsenter und auch nicht ganz so komplex wie bei Gaia Check. Nachdem ich mir die Big Box gekauft habe und die irgendwie immer noch ungespielt hier rumsteht, wird sich das mal anbieten.
Ja, und ich kann den Solo-Modus schon empfehlen. Also ich habe da echt Respekt vor überhaupt für dieses Spiel einen Solo-Modus zu machen. Der funktioniert total gut, ist auch echt herausfordernd, ist halt mit ganz ordentlich Verwaltung verbunden. Wenn man da die Muße hat, ist das total okay. Ich habe halt im Moment eher nicht so die Ruhe dafür, das besonders häufig zu machen, aber wie gesagt, es gibt immer wieder so Phasen, da ist es mir das auch wert, den zu nutzen und zu spielen. Also ich finde den schon gelungen.
Ja, muss ich mal gucken. Aber im Moment fehlt mir auch so ein bisschen die Ruhe und auch die Zeit, dass ich mal 2-3 Partien zur Not auch hintereinander spielen kann, um mal wieder reinzukommen oder auch das aufgebaut lassen kann oder so. Aber mal sehen.
Ja, was ist denn bei deinen Plätzen 6 bis 10 noch dabei gewesen?
Also ganz knapp rausgefallen sind die verlorenen Ruinen von Anak. Mhm. Das hat für mich so einen schönen, einfachen Automa. Der macht halt 10 Aktionen, der Automa, aber wirklich auch die gleichen Aktionen, die man eben selber auch macht. Und die Karte davor, danach, gibt immer so die Richtung an, aus welcher Seite man was nehmen muss, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Also der ist wirklich sehr, sehr eingängig. Und ja, das spiele ich gerne, kommt aber irgendwie selten auf den Tisch, weil ich wenig Mitspieler für habe. Und deswegen hole ich da schon ganz gern ab und zu einfach mal das Solospiel vor. Musste jetzt aber das Coventure dann doch weichen. Wir haben aber hart gekämpft sozusagen um den Platz.
Da kriege ich gerade ja fast Lust, das mal wieder zu testen. Ich bin damit ja, also jetzt nicht mit dem Solo-Modus, sondern mit dem Spiel an sich irgendwie nie so richtig warm geworden. Habe es aber auch nur digital gespielt, muss man dazu sagen. Und irgendwie kriege ich gerade Lust, mir die Regeln mal nochmal anzugucken und es vielleicht einfach nochmal anzugehen.
Es ist ein Spiel, was man tatsächlich, finde ich, mehrmals spielen muss. Also ich habe mich damals drauf gefreut und hatte das auch, es war eine meiner ersten Rezensionen für die Fair Play und habe dann auch die erste Runde mit jemand gespielt und dachte so, boah, hält überhaupt nicht, was es verspricht. Und im Zweifel hätte ich es wahrscheinlich dann auch erstmal in die Ecke gelegt, aber so musste ich ja ein paar Mal mehr spielen und habe auch aus dem Grund dann eben auch mal ein paar Solospiele gespielt und so, sagen wir mal, 5, 6 Partien später hat es mich dann richtig fasziniert und das habe ich dann auch in verschiedenen Rezensionen auch wiedergespiegelt gesehen. Die Leute, die es relativ schnell rezensiert haben, die haben eher so ein bisschen schlechte Rezensionen gemacht. Die Leute, die so ein halbes Jahr später rezensiert haben, die waren meistens positiv und auch alle mit dem, man muss es ein paar Mal öfter spielen. Und thematisch finde ich es einfach immer noch auch schön, muss ich sagen.
Ich tue jetzt was, was wir in diesem Podcast noch nie gemacht haben. Ich denke laut darüber nach, was wir in der nächsten Folge tun, weil wir eigentlich ein Spiel uns schon rausgesucht haben, was wir für die nächste Folge machen wollen. Aber so ein bisschen bekomme ich gerade Lust, Anak zu nehmen und das andere Spiel zu verdrängen. Wir können es ja das andere nachher dann mal ankündigen und dann überlegen, ob wir vielleicht noch uns den kleinen Pfad offen lassen.
Du darfst ankündigen danach, dass wir eins dieser beiden machen. Also ich fühle mich gerne beide. Ich habe es jetzt auch ein paar Monate nicht gespielt und jetzt wieder rausgeholt und hat jetzt echt wieder richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und sonst, Fest für Odin habe ich schon genannt. Mhm. Also spiele ich halt generell immer noch so ein Stückchen lieber als Aller Erde.
Ich glaube, das ist das Spiel, das am längsten schon auf unserer Das musst du mal spielen Liste drauf ist.
Und auch wenn es schwer ist, das würde ich auch mal mitbringen, wenn es denn sein muss, nur damit du es jetzt auch mal gespielt hast.
Vielleicht müssen wir es jetzt einfach mal wirklich ganz oben auf diese Liste setzen.
Vielleicht, ja. Nee, es finde ich nach wie vor ein tolles Spiel. Hängt vielleicht auch mit meinen Vorlieben für Skandinavien zusammen und den alten nordischen Mythen, dass mir das noch so ein bisschen besser gefällt wie Aller Erde. Und es ist ja Solo im Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit Aller Erde oder Nusfjord. Also eben auch bestimmte Felder, die blockiert sind. Aber ich spiele es halt viel zu selten. Deswegen ist es leider aus den Top 5 gerutscht. Was ich noch mit drauf habe, ist, das spiele ich im Moment recht gern, aber da weiß ich einfach nicht, wie lang der Wiederspielreiz da ist. Von Scott Alms zum grauslichen Greif. Das ist in dieser Buttershy-Reihe erschienen, bei Frosted dann auch. Da muss man Gäste in einem Schlafturm unterbringen und jeder Gast hat eben so bestimmte Bedürfnisse und Empfindlichkeiten. Und je nachdem, wenn dann die Gäste zu laut sind oder zu arg nach Fisch stinken oder weiß was ich, dann werden die wütend und verlassen den Schlafturm. Und das Ziel ist halt bis zum Ende, bis keine Karten mehr im Nachziehstapel sind, durchzuhalten und nicht so viele, oder wenn eine gewisse Anzahl an Karten auf dem Abwurfstapel sind, die eben den grauslichen Greif verlassen haben, dann hat man halt verloren.
Auf jeden Fall echt ein schönes Thema, finde ich. Also auf so eine absurde Art.
Ja, ist auch total lustig gezeichnet und macht einfach Spaß. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie hoch da der Wiederspielwert ist. Aber erwähnenswert fand ich es jetzt auf jeden Fall. Ja, und dann finde ich es erstaunlich doch irgendwie, dass keiner von uns Lost Expedition auf seiner Liste hatte. Also auch nicht auf der erweiterten, weil ich mir dann tatsächlich überlegt habe, ist auch so ein Spiel, wo ich oftmals einfach gefrustet bin. Und aber um von Per Silvester noch eins zu nennen, ich spiele Solo gerne und auch mittlerweile um einiges lieber als Lost Expedition, nämlich Village Green. Mhm. Das ist so ein Knobelspiel, wo man eben Blumen und Bäume in Reihen und Spalten einordnen muss. Und dann eben dafür Punkte kriegt und praktisch die Spalten und Reihenköpfe geben die Bedingungen vor. Also nur Rosen oder verschiedene Bäume oder so irgendwas. Mhm. Ein bisschen, ja, so ganz kleine Ähnlichkeit mit Sattgrün vielleicht. Aber mit dem Kniff, dass man eben auch diese Spaltenköpfe austauschen kann unter gewissen Bedingungen. Also dass man da auch sich sozusagen dadurch retten kann, dass man eben da einen Austausch vornimmt. Und das mag ich so solo wirklich gerne. Es ist hübsch und man kann so knobeln.
Ja, Lost Expedition habe ich tatsächlich spielen wollen in Vorbereitung und hab's auch gespielt, aber dann doch nicht solo. Es ist leider in gewisser Weise meinem Sohn zum Opfer gefallen, der dann mitspielen wollte. Ich finde das total toll gemacht. Also ich finde es auch ein wirklich schönes Spiel. Ich fand es jetzt dann am Ende irgendwie einfach, glaube ich, zu zweit doch auch besser, weil es dann auch nicht mehr so brutal schwer ist, sondern weil man halt einfach ein schönes Erlebnis zu zweit eher hat. Je nach Schwierigkeit natürlich auch, die man wählt.
Ist aber auch komisch, das ist bei mir immer so als Solospiel verankert, dass ich selber, wenn ich es aus dem Schrank hole, immer wieder erstaunt bin, dass es ja eigentlich auch so ein kooperatives Spiel ist.
Es hat sogar einen kompetitiven Modus auch, glaube ich, den habe ich aber auch noch nie gespielt. Also ich habe jetzt wirklich das Spiel zu zweit, war jetzt auch das erste Mal kooperativ, sonst habe ich es auch nur solo gespielt und bin dann wieder eben drüber gestolpert, dass da auch diese kompetitiven Regeln drin sind und habe mich auch noch mal kurz gewundert, wie man das denn dann eigentlich anstellt.
Ja, spannend. Muss ich auch mal nachlesen. Ja, aber ich finde, da haben wir doch eine gute Mischung zusammengekriegt heute, oder?
Ja, absolut. Ich hätte noch eins, das ich gerne mal wieder solo spielen würde. Das würde ich aber auch einfach grundsätzlich gerne mal wieder spielen. Und zwar nicht zu verwechseln mit Wildes Weltall, das ich schon genannt habe. Das winzige Weltall, also winziges Weltall, das ein Würfelspiel letztlich ist, bei dem man eben versucht, ja, Planeten zu kolonisieren, was ich ja immer thematisch ein bisschen anstrengend finde, dass man immer nur alles sich unterwerfen muss. Aber so vom Spielerischen her ist es echt schön. Und ich habe das aber auch lange, lange nicht gespielt. Und ich erinnere mich aber auch, dass der Solo-Modus echt gut war.
Ich habe es tatsächlich in Vorbereitung zum Podcast gespielt. Und zwar eher unfreiwillig, weil ich das winzige Verlies eigentlich spielen wollte.
Ah.
Und nur winzig gelesen habe und dann beim Auspacken es gemerkt habe, dass ich das Falsche gegriffen habe. Aber habe es dann trotzdem gespielt und ja, hat mir auch Spaß gemacht. Die erweiterte Liste könnten wir auch endlos weitermachen. Also da wird es auf jeden Fall auch seinen Platz finden. Den Solo-Modus fand ich da auch gut. Das habe ich ja über dich kennengelernt und mir dann auch gekauft. Ist auch schöner als winziges Verlies, finde ich.
Ist auch, das finde ich immer sehr verwirrend. Eigentlich kommt das ja aus der Tiny Epic-Reihe. Ist auch so der Vertreter der Tiny Epic-Reihe, kann man sagen. Und Schwerkraft hat dann im Deutschen eben winziges Weltall gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie vorher oder nachher winziges Verlies gemacht haben, aber auf jeden Fall sieht winziges Verlies dadurch aus, als wäre es aus der Tiny Epic-Reihe. Ist es aber, glaube ich, gar nicht.
Nee, meines Wissens auch nicht, ja.
Genau, und das irritiert mich dann immer so ein bisschen. Genau, ist auf jeden Fall nicht von Scott Alms im Gegensatz zu winziges Weltall eben. Ich finde ja gerade spannend, übrigens fällt mir auf, weil ich so gerade überlegt habe, welche Arten von Spielen wir denn eigentlich so gewählt haben. Und wir hatten beide ein Deckbauspiel dabei, was sich automatisch bei Solospielen irgendwie durch Uwe Rosenberg viel findet. Natürlich sind Worker-Placement-Spiele. Fällt dir noch sowas auf, was eben ein bisschen übereinstimmend war?
Also ich hatte ja tatsächlich gar kein Worker-Placement drin.
Oh, stimmt. Ja, die hatte nur ich. Du hattest das nur in der erweiterten Liste mit.
Genau. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich zumindest im Moment, das ist wahrscheinlich auch einfach immer wieder schwankend, gerne so die kooperativen Spiele, Solo-Spiele, wo ich wirklich so deckungsgleiche Regeln einfach habe.
Wird ja auch gerne gemacht und bietet sich ja auch total an, dass man was eben eh gegen so einen automatisierten Gegner oder dann eben auf Punktzahl oder so nur aus ist, dass man das dann auch solo spielen kann. Es gibt natürlich auch kooperative Spiele wie Concept oder sowas, die funktionieren einfach nicht alleine, weil da braucht man mehrere Leute, aber es gibt ja andere, da geht es total gut. Insofern ist das doch eine schöne Erweiterung für den Solo-Brettspielmarkt auch einfach.
Was ich jetzt ganz außen vor gelassen habe, was aber in die Ecke passt und was ich eigentlich auch immer wieder alleine Spiele sind diese Exit-Games, egal wie sie dann nun heißen, Exit-Unlock,
ja.
Mikro, Makro oder so, was ja aber auch im Endeffekt kooperativ ist.
Ja, total.
Aber da habe ich gedacht, wenn ich da jetzt einsteige, dann wäre ich gar nicht mehr fertig. Die habe ich also mal bewusst zur Seite gedrängt gleich am Anfang.
Ja, ich habe auch noch einen Friedemann Friese übrigens unterschlagen.
Gibt noch einen.
Es gibt noch ein so, das ist tatsächlich auch wieder kein reines Solospiel, sondern auch ein 1-2-Personen-Spiel, nämlich Feuerfrei, das ich auch wegen der Gestaltung eigentlich sehr mag, das aber, also da kämpft man sich so Level für Level Space Invader-mäßig gegen Außerirdische vorwärts. Also es sieht wirklich aus wie Space Invaders von der Gestaltung her. Und das habe ich auch eine Zeit lang sehr, sehr exzessiv gespielt und bin dann irgendwann so ein bisschen hängen geblieben, ich glaube im 5. oder 6. Level. Und ja, irgendwann ist es dann so ein bisschen eingeschlafen und da gefallen mir die anderen beiden auch wirklich einfach besser, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Finde ich aber trotzdem nach wie vor schön. Ist sehr mathematisch, weil man halt irgendwie immer zusammenrechnen muss, was man jetzt für Punktewerte da gerade hingelegt hat und ob man damit jetzt das Raumschiff da oben ab abschießen kann oder nicht. Es läuft halt alles über Zahlenwerte.
Ja, nee, ich glaube, ich hätte also so Solo-Modi, die mir gefallen, hätte ich schon auch noch einige finden können. Also allein schon aus den letzten Folgen, Anno 1800, Empires of the North.
Da habe ich mich gefragt, ob Empires of the North nicht bei dir mit drauf landet. Insofern finde ich immer spannend, dass bei diesen Listen dann doch so Spiele immer rauskommen, die wir, wenn wir drüber reden, was wir so für Folgen machen, oft gar nicht so sehr dann genannt werden. Also bei der letzten Liste oder war es die vorletzte, war dann Arkham Horror sowas zum Beispiel. Aber da weißt du vielleicht auch gut genug, dass das nicht so meine Welt ist.
Genau. Nee, aber deshalb finde ich die Sonderfolgen dann manchmal auch spannend.
Ja, finde ich auch gut, dass wir uns so ein bisschen, wie soll ich sagen, mal die Titel, die der andere vielleicht auch nicht so mag, um die Ohren hauen können.
Genau. Nein, auch mal so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Empires of the North, ja, ist auch eins, was sicher ich jetzt auch in den 6 bis 10 irgendwie hätte nennen können. Spiele ich auch immer wieder gerne. Aber es ist im Moment jetzt nicht so auf dem Schirm und ich musste mich ja irgendwann auch mal für 5 entscheiden.
War ja, nicht es gab so einfach. Es so einfach, ne? Mhm. Bei 10 hätte ich insofern Schwierigkeiten bekommen, dass ich halt wirklich aus der Vergangenheit hätte wählen müssen, was ich eigentlich nicht wollte. Deswegen war mir die 5 ganz recht. Aber auch da habe ich so ein bisschen dann noch hin und her geschwankt, ob ich nicht eigentlich nochmal eins spielen müsste oder doch eins irgendwie reinnehmen oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt schon das, was am besten zutrifft aktuell einfach.
Ja, ich glaube bei mir auch. Bei 10 wär's, glaube ich, noch schwieriger geworden. Also da hätte ich bestimmt aus 20 mir dann 10 wählen müssen, weil dann eben auch einige dabei gewesen wären, die ich einfach nicht oft spiele. Und also es ist sicher einfach eine Momentaufnahme, das muss ich auch dazu sagen. Wenn wir jetzt in 2 Jahren nochmal eine Solo-Sonderfolge machen, dann sieht es wahrscheinlich zumindest in 2, 3 Positionen anders aus, würde ich mal schätzen.
Hast du, weil wir haben ja jetzt nicht wirklich gerankt, du hast durchblicken lassen, Herr der Ringe ist wirklich dein Favorit eigentlich unter denen, oder?
Ja, also Terraforming Mars ist ja immer so noch mit mein Lieblingsspiel, aber merk schon auch in letzter Zeit, es kommt auch bei mir solo nicht mehr so oft auf den Tisch, wird so ein bisschen abgelöst, aber Herr der Ringe ist von denen, glaub schon das oft, dass ich, wenn ich jetzt eins von den 5 spielen müsste, am liebsten spielen würde. Hm. Und bei dir?
Ich habe während der Folge noch so überlegt auch irgendwie und ich glaube, ich müsste mich für Yukon Airways entscheiden, weil also Freaky Frogs wird zwar am meisten gespielt gerade, ist aber halt trotzdem durch diesen Glücksfaktor und durch das, dass man dann noch irgendwie viel auf die Schnauze fliegt, vom Spielgefühl her einfach nicht das, was einen am meisten abholt am Ende irgendwie. Und Yukon Airways ist einfach diese Optimierung in Reinform irgendwie verbunden mit der schönen Grafik, was mich dann echt catcht einfach.
Der Nicht-Rosenberg-Friese macht dann das Rennen.
Genau.
Das ist auch so sieht schön.
Wohl aus. Nee, aber es ist echt einfach ein Spiel, das macht ein gutes Gefühl für mich, wenn ich es dann noch aufbaue und hat auch eine gute Spielzeit. Also da sind viele so kleine Faktoren, die dann mit eine Rolle spielen. Würde ich trotzdem aber auch gerne nicht solo spielen. Also das ist jetzt auch einfach ein Spiel, was ich grundsätzlich gerne mag von der Art her.
Nee, ich finde auch, es ist ein schönes Wohlfühlspiel irgendwie.
Ja.
In jeder Besetzung.
Aber ich tue mich auch nicht leicht, wirklich da einen rauszufischen, weil das sind alles so Sachen, die ich ganz gerne mag. Hättest du mich vor einem Jahr oder vor 1,5 gefragt, hätte ich wahrscheinlich Nussfjord oder sowas gesagt, was jetzt gar nicht in der Liste ist. Also es ist, ja, sieht man, wie du sagst, das schwankt halt einfach auch.
Ja, ich glaube, ich hätte vor einem Jahr auch schon zwischen Herr der Ringe und Terraforming Mars geschwankt, aber vielleicht wäre es andersrum ausgegangen.
Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich.
Haben wir lange genug geredet, ja.
Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele genannt. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei, was ihn interessiert. Auch vielleicht Sachen, die nicht in der Liste am Ende waren, sondern die jetzt danach irgendwie spannend klangen. Uns würde natürlich auch interessieren, was ihr so gut findet. Also was sind eure liebsten Solo-Spiele? Haben wir was jetzt gar nicht genannt, wo ihr sagt, das muss doch unbedingt mit auf so eine Liste eigentlich? Ja, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne. Auch gerne über Social Media oder auch per E-Mail haben wir alle Kanäle offen, was auch immer ihr möchtet. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid in 2 Monaten. Eigentlich hatten wir uns für die nächste Folge schon auf ein Spiel geeinigt und das wäre Beyond the Sun. Das spielen wir gerade schon ganz fleißig digital miteinander, insofern bietet sich das total an. Aber ich habe ja während der Folge schon auch erwähnt, dass ich es auch sehr reizvoll fände, die verlorenen Ruinen von Arnak zu besprechen. Insofern lasst euch überraschen, wir werden es ja relativ zeitnah, glaube ich, kundtun in Social Media dann, was wir wirklich besprechen werden. Eins von beiden wird es bestimmt werden, oder?
Ich lass mich mal überraschen, für was du dich dann im Endeffekt entscheidest. Ich überlasse die Wahl dann jetzt dir.
So oder so freue ich mich auf jeden Fall drauf, eins der beiden Spiele oder auch beide noch sehr exzessiv zu spielen in der nächsten Zeit, uns dann auch bald wieder zu besprechen und ja, hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis bald.
Tschüss.